Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Mein Name ist Michael Holtkamp und dies ist der Ausnahmezustand. Minderheiten stellen ja per Definition eine Ausnahme dar und werden von der Mehrheit natürlich als solche wahrgenommen. Für die Minderheit wiederum ist das Dasein als Ausnahme aber ein meist dauerhafter Zustand. Deshalb der Name dieses Podcasts, Ausnahmezustand. Der Zustand als Ausnahme prägt das Denken und befördert, zumindest in meiner Erfahrung, die Bereitschaft zu einem offenen und ehrlichen Gedankenaustausch. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass Minderheiten sich am ehesten darüber im Klaren sind, dass ihre Sichtweisen stark subjektiv geprägt sind, denn sie basieren ja auf einer Lebenserfahrung, die sich, zumindest in gewisser Hinsicht, sehr von den Lebenserfahrungen anderer unterscheidet. Wie dem auch sei, die Auseinandersetzung und der Realitätsabgleich mit Minderheiten oder allgemeiner mit Leuten mit anderen Sichtweisen und anderen Lebenserfahrungen kann sehr bereichernd sein. Dieser Podcast folgt im Wesentlichen dieser Grundidee sowie einem ansonsten freien Gesprächsformat. Ihr wundert euch vielleicht, dass das hier nicht die Nullnummer ist oder Episode 1. Das ist aber leicht erklärt. Mein Podcast-Projekt als Ganzes trägt den Titel Graukaue. Alle Episoden, die ich unter dem Dach der Graukaue veröffentliche, werden fortlaufend durchnummeriert. Begonnen hatte ich mit der Nullnummer, also mit GK0, und die aktuelle Episode ist GK15, die somit jetzt insgesamt 16. Episode. Die Episoden gehören jedoch nicht alle zum gleichen Podcast. Der zuletzt einzige, weil auch erste Podcast ist Kurvenschubser. Dabei handelt es sich um einen Ökonomie-Podcast, den ich zusammen mit André Wolf aufnehme. Als zweiter Podcast kommt jetzt eben der Ausnahmezustand hinzu. Je nachdem, was ihr hören möchtet oder was ihr nicht hören möchtet, stehen euch verschiedene Feeds zur Verfügung, die ihr abonnieren könnt. Zunächst einmal gibt es den Sammelfeed, der heißt einfach Graukaue und beinhaltet sämtliche Episoden. Zum anderen gibt es den Kurvenschubser-Feed sowie den Ausnahmezustands-Feed. Je nachdem, wann ihr das hier hört, könnte es sein, dass der Ausnahmezustandsfeed noch nicht bei Apple Podcasts oder Spotify oder sonst wo gelistet ist. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich diese Episode erst einmal veröffentlichen muss. Und wenn sie dann in meinem Feed gelistet wird, dann kann ich diesen Feed, weil er dann überhaupt Episoden beinhaltet, auch bei Apple oder sonst wo einreichen. Nach der Einreichung bis hin zur Publikation vergehen dann sicherlich auch noch mal ein paar Stunden, wenn nicht sogar Tage. Und irgendwann im Laufe des Aprils müsste der Ausnahmezustandsfeed dann bei Apple, Spotify etc. verfügbar sein. Falls ihr irgendwelche Informationen braucht, dann besucht einfach graukaue.eu. Dort müsstet ihr alle relevanten Informationen finden, unter anderem eben zu den Feeds. Was ihr dort auch findet, ist die Information, dass wir auf Twitter vertreten sind. Unser Profil findet ihr dort unter @graukaue und unser Profil auf Mastodon findet ihr unter @graukaue@ruhe.social. Was ihr auf graukaue.eu natürlich auch findet, sind die Sendungsnotizen zu den verschiedenen Episoden und unter diesen Sendungsnotizen könnt ihr die Episoden kommentieren. So, jetzt aber zur aktuellen Episode. Ich habe mich mit Regina Hillmann unterhalten. Regina Hillmann ist Vorsitzende des Fanclubs Seehunde e.V. Dabei schreibt sich das See in Seehunde nicht mit Doppel-E, sondern mit E-H. Außerdem ist sie Autorin eines Buches und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Das alles hat damit zu tun, dass sie wesentlich dazu beigetragen hat, dass viele deutsche Fußballstadien mittlerweile für Blinde und Sehbehinderte zugänglich sind. Es gibt ungefähr 50 Vereine in der Bundesliga, der zweiten Bundesliga und so weiter, die bei ihren Heimspielen Sonderkartenkontingente für Blinde und Sehbehinderte vorhalten. Diese Karten beziehen sich dann auf einen kleinen, räumlich abgegrenzten Bereich im Stadion, wo Kopfhörer zur Verfügung gestellt werden. Über diese Kopfhörer kann dann die sogenannte Audiodeskription empfangen werden. Die Audiodeskription wird von freiwilligen Reportern eingesprochen, die sich natürlich auch im Stadion befinden. Und diese berichten zum einen laufend, aber zum anderen auch möglichst umfangreich über das Geschehen auf dem Platz, sodass auch diejenigen dem Spielverlauf folgen können, die das Spiel eben nicht mit eigenen Augen sehen. Alles das, was wir im Laufe des Gespräches erwähnen, wie zum Beispiel das Buch von Frau Hillmann mit dem Titel Fußball einmal anders gesehen, wie erleben Blinde Fußball, oder die Webseite ihres Vereins, sind natürlich in den Sendungsnotizen verlinkt. Also, ich sehe das richtig, Sie sind mittlerweile, muss ich zumindest sagen, Anhängerin des 1. FC Köln. Und stimmt das?
Ja, ja, das stimmt. Ja, mittlerweile ist auch gut, denn ich habe so in meiner ganzen Fußballfanzeit doch so diverse Vereine inzwischen durch. Ich meine, ich bin ja auch schon 48. Wenn ich denke, dass ich mit 10 Jahren das erste Mal beim Fußball war, gut, eigentlich soll man ja die Vereine nicht wechseln, aber es gibt so verschiedene Umstände, die einfach dazu geführt haben. Aber ich würde mal jetzt sagen, ich bin jetzt seit, also ich würde mal sagen, 12 Jahren vielleicht, kann man ungefähr sagen. Es gibt nicht so einen genauen Termin, wo ich sagen kann, ab dem Zeitpunkt bin ich jetzt Köln-Fan, aber also seit 12 Jahren fahre ich relativ regelmäßig und seit nunmehr fast 4 Jahren regelmäßig, zumindest zu den Heimspielen. Hm.
Da, Sie sind in der Nähe von Bremen aufgewachsen, glaube ich, und haben zu Beginn eher mit Werder Bremen sympathisiert, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Ich stamme aus einer kleinen Stadt 20 Kilometer südlich von Bremen und bin da in eine fußballinteressierte Familie, sag ich mal, reingeboren. Also meine Schwester nicht so. Mein Vater war schon immer Werder-Fan und meine Mutter interessierte sich auch so ein bisschen dafür. Und da bin ich dann eben dann auch mit 10 Jahren dann das erste Mal so als Familienausflug mit im Stadion gewesen. Und das fand ich dann irgendwie ganz gut. Und dann habe ich da dann angefangen, mich dafür zu interessieren. Das sah dann die ersten Jahre so aus, dass ich dann so samstags nachmittags Radio gehört habe, dann Sportschau geguckt und ein, zwei Mal pro Saison dann auch mal zu einem Spiel gefahren. So Mitte der 80er dann irgendwann auch mal so einmal im Jahr vielleicht auch mal zu Auswärtsspielen. Und 1985 habe ich dann von meinen Eltern eine Dauerkarte für Werder geschenkt gekriegt. Und das habe ich dann auch 5 Jahre gemacht. Da musste ich auch schon immer viel fahren, denn 1985 bin ich aus schulischen Gründen von Bremen nach Hamburg gegangen. Also ich war erst in Bremen auf der Seminarenschule und bin dann nach Hamburg gewechselt und habe dann da integrativ die Heinrich-Hertz-Schule besucht und habe dann eben die Woche über im blinden Jugendheim gewohnt und musste dann zu den Heimspielen auch natürlich immer fahren. Aber da das ja fast ausschließlich am Wochenende ist und da ich an den Wochenenden sowieso zu meinen Eltern gefahren bin, war das eigentlich dann auch nicht so schwierig. Ja, das habe ich dann, wie gesagt, bis 1990 gemacht. Und dann kam eben so eine ganz andere Entwicklung, aber da gehen Sie sicherlich dann auch nochmal drauf ein.
Da werden wir definitiv noch zu kommen. Also auch wenn es ungewöhnlich ist, dass man im Laufe seines Lebens den Verein wechselt, mit dem man in erster Linie sympathisiert, bei Ihnen ist wahrscheinlich noch am ehesten verständlich, weil ich nehme mal an, Sie in den letzten Jahren oder mittlerweile über 2 Jahrzehnten, denke ich, auch einfach mit vielen Vereinen zu tun gehabt haben, direkt zu tun gehabt haben, was für die meisten anderen ja wahrscheinlich nicht so der Fall ist. Also erst einmal nochmal vielen Dank dafür, dass das so spontan geklappt hat. Es ist jetzt, heute ist der 15. April 2019. Ich hatte Sie erst vor einer Woche oder so angeschrieben. Zum Glück haben Sie eingewilligt, sich ein bisschen mit mir zu unterhalten. Und diesen Termin haben wir ziemlich kurzfristig gefunden. Und Sie müssen noch los, weil heute Abend ein Spiel ansteht, und zwar das Topspiel der zweiten Bundesliga. Haben Sie einen Tipp, wie es ausgeht?
Also ich tippe Spiele meiner Vereine eigentlich nie, weil das irgendwie immer eher Unglück bringt.
Okay.
aber ich denke, dass ja, es ist ein etwas kompliziertes Spiel, weil die Voraussetzungen ein bisschen schwierig einzuschätzen sind. Es deutet eigentlich sehr, sehr vieles auf den Kölner Sieg hin. Meistens geht es dann aber genau andersrum. Hm. Von daher ist da, glaube ich, wirklich alles möglich. Es ist aber im Moment aus Kölner Sicht ja auch so, es wäre schön, wenn es heute Abend mit dem Sieg klappt. Wenn nicht, wäre es wahrscheinlich zu verkraften, wenn es nicht der Anfang von einer Negativserie wird. Hm. Aber da bin ich mal optimistisch, dass das nicht passiert.
Das Topspiel, ich habe es nicht gesagt, das erste FC Köln gegen den HSV heute Abend. Und ich glaube, das ist der 29. Spieltag, 28., 29.
29., ja.
29. Das heißt, danach kommen noch 5 Spiele. Mhm. Und ich tippe mal darauf, dass Köln nächstes Jahr wieder erstklassig ist. Aber das ist natürlich auch kein schwerer Tipp. Und die Frage nach dem Ergebnis heute Abend ist natürlich fies, weil bis diese Episode veröffentlicht ist das Spiel sowieso gelaufen und jeder weiß, wer gewonnen hat oder
richtig.
Eben nicht. Von daher, gut. Ich wollte nochmal Ihnen kurz erklären, wie ich überhaupt auf Sie aufmerksam geworden bin. Ich habe ich habe genauso wie Sie auch eine Sehbehinderung und bin an sich sehr sportinteressiert. Wenn auch, würde ich sagen, eher aktiv als passiv. Habe die ganze Jugend durch Basketball gespielt, interessiere mich auch sehr für Fußball, bin Fan von Borussia Dortmund. Nicht von Schalke, obwohl ich aus dem direkten Umfeld von Gelsenkirchen groß geworden bin. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und ich habe vor ein paar Jahren bin ich auf Ihr Buch gestoßen. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben vor 5 Jahren oder so. Oder
ja,
noch
2013 ist es erschienen.
2013. Das heißt, wie heißt es genau? Fußball anders gesehen?
Fußball einmal anders gesehen.
Wie Blinde oder wie erleben Blinde Fußball, mhm. ist, glaube ich, der Untertitel. Ne?
Ja, genau.
Verlinke ich natürlich in den Sendungsnotizen. Ich habe es vor anderthalb Wochen erst gelesen. Ich wollte es lange Zeit gelesen haben, habe es dann erst gekauft und habe es gelesen. Und ich dachte, da berichtet jemand über, wie es ist, als Blinde oder zumindest Sehbehinderte ins Stadion zu gehen, obwohl sie das Spiel nicht so verfolgen kann, wie die meisten anderen es tun. So, ich dachte, im Wesentlichen geht es darum. Dachte ich, das liest ihr irgendwann mal, das klingt ganz interessant. Und dann hatte ich parallel dazu, noch angefangen, mal zu recherchieren, wie das mit diesen Plätzen in den Stadien für Blinde und Sehbehinderte ist. Denn es gibt ja in mittlerweile mehr als 30 deutschen Fußballstadien eben diese Plätze für Blinde und Sehbehinderte, die ausgestattet sind mit einem Kopfhörer. Und über diesen Kopfhörer bekommen diese Zuschauer, in Anführungsstrichen, dann die Reportage aufs Ohr eines wahrscheinlich Freiwilligen, der das Spiel auf eine Art und Weise kommentiert, die es den Blinden und Sehbehinderten zugänglich macht. Und dann stellte sich zufällig heraus, dass einmal die Sache mit dem Buch und einmal die Sache mit diesen blinden Reportern im Grunde genommen eine und die gleiche ist, weil sie da jeweils hinterstecken. Und dann habe ich eben sie angefragt für diesen Podcast. Gut, also gehen wir es mal mehr oder weniger chronologisch durch. Das hat mir an Ihrem Buch übrigens auch gut gefallen. Ich mag es, wenn Dinge in erster Linie chronologisch erzählt werden und wenn nicht allzu viel im Zeitverlauf gesprungen wird, weil man dann am ehesten folgen kann. Aber gut, das ist mein subjektiver Geschmack. Also wir haben umrissen, wie es dazu kam, dass sie angefangen haben, sich für Fußball zu interessieren. Aber dann Anfang der 90er war es, glaube ich, da sind sie im Kontext des Fußballs erstmalig aktiv geworden. Da ging es aber noch nicht um diese blinden Reporter. Da haben sie angefangen, Interviews zu führen. Was war das?
Ja, ich habe 1990 dann im Blindjugendheim in Hamburg die Nina Schweppe kennengelernt. Und wir haben festgestellt, dass wir uns beide für Fußball interessieren. Und haben dann so über so eine Schnapsidee war es eigentlich, gedacht, ach, man könnte doch mal versuchen, für so eine Tonbandzeitung, war es damals ja noch, versuchen, an ein Interview mit einem Prominenten aus dem Fußball zu kommen. Und über verschiedene Konstellationen mit Sympathien und Antipathien und so, die es damals so gab, kam es letztendlich zustande, dass wir ein Interview mit Jupp Heynckes geführt haben. Der war damals Trainer beim FC Bayern. Das war, wie gesagt, 1990. Und
ich glaube, davor gab es noch ein Interview mit Christoph Daum. Da waren Sie aber nicht beteiligt. Das war Nina Schweppe.
Genau, das war dann Nina. Sie hatte mit einer anderen Freundin zusammen, weil die damals beide auch schon Köln-Fans waren, hatten die das Interview mit Christoph Daum gemacht. Ja, und es gab damals eben, erzähle ich es ein bisschen ausführlicher, gab es damals einen Medienstreit zwischen Christoph Daum und in erster Linie Uli Hoeneß, dem damaligen Manager bei Bayern. Und da hing aber auch Jupp Heynckes mit drin. Und dann war die Idee, wenn der Christoph Daum das macht, dann machen die Bayern das bestimmt nicht, uns ein Interview geben. Also sowas entstanden, wenn ich es genauer erzähle.
Sie wollten auf diese Weise den Medienstreit beenden.
Nein, wir fanden das eigentlich unheimlich lustig mit diesem Streit. Ja. Und wir haben gedacht, wir kriegen dieses Interview ja sowieso nicht und können dann sagen, ja, guck mal, so doof sind die Bayern. Mhm. Aber dann kriegten wir das Interview halt doch. Und das war auch gut, war auch nett. Und ja, dann sind wir im Rahmen dieses Interviews dann von Jupp Heynckes nach München eingeladen worden zu einem Spiel. Und da haben wir einen Mitarbeiter der Geschäftsstelle des FC Bayern kennengelernt, der damals da so in der Buchhaltung, in der Verwaltung arbeitete. Und zudem
ist das Stefan Roth?
Ja.
So hieß er. Ja.
Ja, aber es gibt einen ganz ehemaligen Spieler bei Bayern, der ist es nicht. Also es ist wirklich jemand, der keine Bedeutung im Fußball irgendwie hatte.
Okay.
Ja, und der hatte uns dann ermöglicht, auch ohne eine Begleitperson organisieren zu müssen, auch mal nach München zum Fußball zu kommen, so mit dem Zug hinfahren und uns da irgendwo eine kleine Pension suchen und da übernachten und so. Das haben wir uns zugetraut. Und dann hat er ihm gesagt, ja, aber ins Stadion kann ich euch dann begleiten oder ich organisiere euch jemanden. Das haben wir dann auch ein paar Mal gemacht. Das war auch für uns eine ganz tolle Erfahrung, weil das so das erste Mal war, dass wir uns ohne sehende Begleitung so in eine fremde Stadt aufgemacht haben. Also wir hatten beide Orientierungs- und Mobilitätstraining mit dem Stock und so auch gehabt. Also Nina Schweppe ist vollblind. Ich habe ein Sehrest so von 3-4% ungefähr. Und wir haben damals eben Training gehabt und wir hatten dann auch unsere O&M-Trainerin gefragt, ob sie uns das zutraut. Ja, macht mal.
O&M ist Orientierungs- und Mobilitätstraining. Ja.
Also das Training mit dem Blindenstock richtig umzugehen und sich eben korrekt zu orientieren und alles, was damit zu tun hat.
Das steht mir jetzt noch bevor. Ich bin gerade dabei, mich darum zu kümmern.
Ja.
Und das ist ja gar nicht so leicht. Ist ein anderes Thema, aber das im Ruhrgebiet jemanden zu finden, der das anbietet, ist schon nicht so leicht. Ich habe einen in Essen ausgemacht und gut, aber
habe ich auch schon gehört, dass es einfach viel zu wenig Trainer gibt.
Ja. Es gibt ja eine Webseite dieses Verbands der Reha-Lehrer.
Ja.
Und da sind eigentlich alle Reha-Lehrer gelistet. Und ich bin das ganze also man kann es nach Postleitzahl durchsuchen. Ich bin das ganze Ruhrgebiet oder einen Großteil von NRW durchgegangen. Und ich habe 2 in Essen gefunden. Der eine davon ist aber wohl gar nicht mehr aktiv. Und dann gibt es noch 3 Leute in Dortmund. Mehr wohl nicht.
Das ist sehr, sehr wenig. Und da wird es wahrscheinlich schwierig sein, da dann auch einen Termin zu kriegen.
Der eine aus Essen ist für ein Jahr ausgebucht. Also bis Frühjahr 2020.
Das ist ja wirklich ein großes Problem.
Ja.
Denn man braucht ja, gerade bei einer fortschreitenden Sehbehinderung, braucht man ja irgendwann dann auch mal dringend das Training.
Ja, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich brauche den Langstock noch nicht. Also ich habe ihn auch noch nie genutzt. Ich bin jetzt 34, habe ihn noch nie genutzt. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mal so langsam damit anzufangen.
Ja.
Um nicht irgendwann an dem Punkt zu sein, wo es dann dringend wird.
Genau.
Von daher werde ich mich vielleicht einfach darauf einlassen, das nächstes Jahr dann erst zu machen. Aber gut, geht ja nicht um mich, ne? Aber genau, aber das ist im Wesentlichen O und M. Da gehört ja auch noch einiges mehr dazu als nur der Umgang mit dem blinden Langstock. Aber in meinem Fall wäre das eigentlich das Einzige, was ich wirklich bräuchte. Gut. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Mein Fehler. Also wir waren bei diesen Interviews.
Ja, und bei den ersten Touren alleine nach München. Und eben auf sozusagen Veranlassung von Stefan Roth. Und dann so nach einem Jahr ungefähr kam der dann auf die Idee und sagte, Mensch, es gibt doch bestimmt auch noch viele andere Sehbehinderte und blinde Bayern-Fans. Und könnt ihr denn nicht oder wollt ihr denn nicht einen Fanclub gründen? Ich kann euch, weil der auch, obwohl er da eben so in der Buchhaltung arbeitete, hatte der aber auch gute Kontakte eben so in den sportlichen Bereich. Also ich kann euch Informationen besorgen, ich kann euch vielleicht auch mal Interviewpartner besorgen, sodass ihr dann da praktisch also eine Mitgliederzeitung machen könnt. Na, und das haben wir uns dann überlegt und gesagt, ja Mensch, eigentlich ist das eine gute Idee. Mhm. Und dann entstand daraus nämlich die Idee, den Fanclub Seehunde zu gründen. Jetzt kommt zum Namen ja noch dazu, Seehunde, geschrieben mit S-E-Doppel-H und nicht mit S-E wie die Seehunde in der Nordsee, sondern eben von S-E-H von Sehend. Mhm. Das ist so ein Wortspiel. Ich weiß gar nicht, ob es das an allen Sehbehinderten und Blindenschulen gibt. In Hamburg an der Blindenschule waren das wohl die Sehbehinderten, waren die Seehunde und die Blinden waren die Blindschleichen. Und Blindschleichen fanden wir doof, weil wir gesagt, das fanden wir irgendwie, wir wollten ja dann auch noch ein Wappentier und so. Und dann haben wir eben halt gesagt, dann nennen wir uns Seehunde. Und unser Fanclub Wappen ist eben, wir waren damals ja Bayern Fanclub, Vereinsfarben rot-weiß, also so ein, wie so eine Kuh, gefleckter Seehund mit dieser gelb-schwarzen Blindenbinde an der Schwanzflosse. Das ist unser Wappentier.
Also die Webseite verlinke ich natürlich.
Da ist er ja auch drauf.
Da ist er groß drauf abgebildet, genau.
Die wird jetzt aber auch gerade neu gemacht, die Webseite. Ah, also ich denke, im nächsten Monat wird die neue Version wahrscheinlich online gehen.
Ich weiß nicht, ob, also mir war das Wort Seehunde, also mit E-H statt Doppel-E, glaube ich, nicht geläufig. Also ich habe auch keine Blinden- oder Sehbehindertenschulen besucht. Ich war nur auf Regelschulen. Vielleicht hat es damit zu tun. Also das Wortspiel war mir neu. Und der Fanclub eben auch. Ne? Also den Fanclub kannte ich vorher auch nicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, bevor dieser Fanclub, zumindest unter dem jetzigen Namen gegründet wurde, gab es doch Blickpunkt FC Bayern?
Nein,
oder so?
Nein. Also Blickpunkt FC Bayern hieß dann unsere Mitgliederzeitung, unsere Clubzeitung auf Kassette.
Ah, okay.
Und das war eben so unsere Hauptaktivität dann damals, also als wir 1991 damit angefangen haben.
Also auf Kassette haben Sie Dinge und Informationen über den FC Bayern München aufgenommen.
Richtig.
Und haben allen Bayern-Fans, die Interesse daran hatten, jeweils eine Kassette zugeschickt.
Es war allerdings dann ganz, ganz schnell so, dass wir auch Mitglieder von anderen Vereinen hatten. Also zu der Zeit war das ja auch mit der Möglichkeit, an Informationen zu kommen, ja auch noch nicht so. Internet, und das gab es ja in dem Sinne so alles noch gar nicht. Und da haben wir dann eben auch solche Sachen gemacht, wie Bundesligaspielplan aufgelesen und hier so, dass das, also die Informationen hier über die Spieler, über den Kader und sowas. Das waren ja noch ganz viele Dinge, die man anderweitig so gar nicht kriegte. Heute geht man einfach ins Internet. Aber das war damals eigentlich nur so über Kassette oder eben ganz aufwendig über Punktschrift möglich. Und wir haben es dann eben auf Kassette gemacht. Und da wir dann relativ schnell auch Beiträge und Informationen und auch Interviews bei anderen Vereinen gemacht haben, entwickelte sich das dann auch relativ schnell, dass wir Mitglieder hatten, die gar nicht Bayern-Fans waren. Mhm. Und dann haben wir auch 1992 das erste Mal uns getroffen, so für 2 Tage in München mit unseren Mitgliedern. Wir waren damals noch nicht viele. Beim ersten Treffen waren wir, glaube ich, 5 oder 6 Leute, die dann da waren. Mitglieder waren wir schon ein paar mehr. Und haben da dann eben gemeinsam ein Spiel besucht. Und das wurde dann auch zu einer festen Einrichtung, sich ungefähr einmal im Jahr zu treffen. Und 1994 war es dann beim dritten Treffen so, dass wir dann schon so viele Mitglieder auch von anderen Vereinen sozusagen hatten, dass wir dann auch offiziell aus dem Bayern-Fanclub einen Fußball-Fanclub für Blinde und Sehbehinderte gemacht haben. Und seitdem...
Aber im Wesentlichen für den deutschen Fußball wahrscheinlich, ja, weil es auch in deutscher Sprache war.
Ja, genau. Mhm. Aber seitdem heißen wir dann eben Fanclub Seehunde, Fußball-Fanclub für Blinde und Sehbehinderte. Damals auch noch lange nicht e.V., das kam erst wesentlich später. Mhm. Also wir waren da einfach nur ein Zusammenschluss, wie es ja auch viele Fanclubs und so gibt.
Im Grunde genommen haben sie sowas wie einen Podcast produziert, ne? Nur gegeben der damaligen technischen Möglichkeiten.
Ja, im Grunde ja.
Also ein Audioprodukt, das eben nicht über einen Feed übers Internet ausgeliefert wurde, sondern per Post auf Kassette.
Richtig.
Aber ist ja so eine Art Vorläufer.
Ja, ne, ja.
Ist vielleicht Normalsehenden auch gar nicht so bewusst, aber dieser Versand von Kassetten mit aufgesprochenem Text sind für Blinde und Sehbehinderte gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Es gab, ich weiß nicht, ob gibt's die noch, die Blindenhörbüchereien. Ich weiß,
ja,
in Münster gab's die oder gibt's die WBH, die Westdeutsche Blindenhörbücherei. Die haben lange Zeit, haben die Bücher, die eigentlich nur in Schwarzschrift, also ganz normal in Papier verfügbar waren, aufgesprochen auf Kassetten. Und als Mitglied bei dieser Bücherei konnte man sich dann so Kisten mit, ja, was waren das, üblicherweise 6, 8, 10, 12 Kassetten,
ja,
zuschicken lassen, auf denen dann insgesamt ein Buch aufgesprochen war.
Also das,
war.
Ja, das gibt es noch. Also die Blindenhörbüchereien gibt es durchaus noch, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von. Angefangen haben die schon in den 50er Jahren noch mit Tonbändern, mit diesen ganz alten großen Tonspulen.
Ja.
Und dann kam das auf Kassette und dann irgendwann wurde umgestellt auf CDs, und CDs kann man jetzt noch ausleihen, also auch dann eben nach wie vor so auch hin und her schicken, oder man kann auch nach wie vor noch bei denen leihen, aber inzwischen auch per Download. Also man kann sich die Bücher einfach auch inzwischen runterladen.
Ah, ja.
Das hat sich auch eben alles der Technik angepasst, und bis zum Stand es auf einer CD als Daisy-CD, also als MP3-CD zu verschicken, unsere Clubzeitung, sind wir auch gekommen. Inzwischen haben wir leider aus personellen Gründen zurzeit keine Audio-Clubzeitung, aber da greife ich jetzt auch zu weit vor, wenn wir das Ganze chronologisch weitermachen wollen.
Okay.
Wir sind ja erst bei 1994.
Gut. Also, sie haben sich dann zumindest inhaltlich so ein bisschen von Bayern München gelöst, aber wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee für die Blindenreporter dann immer noch im Kontext dieses Vereins entstanden, weil ich glaube, das war der Herr Vossen.
Ja, nein. Oh, Moment. Nee.
Jetzt springe ich.
Jetzt, vor allen Dingen geht ja jetzt was mit den Vereinen ganz furchtbar durcheinander. Nein, also 1994 sind wir, wie gesagt, dann Fußball-Fanclub für Blinde und Sehbehinderte geworden. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch eher Bayern-Fans, hatten aber da auch schon so viele Interviews auch mit verschiedensten Personen auch aus dem Fußball gemacht, dass sich daraus auch schon ein paar Kontakte so ergeben hatten und wir auch schon zu anderen Vereinen geguckt haben. Und da so Mitte der 90er ging dann auch der Stefan Roth irgendwie bei Bayern weg, den haben wir dann aus den Augen verloren, so dass sich die Kontakte da nach München dann irgendwo auch so ein bisschen, ich muss sagen, abgekühlt haben. Ohne dass da jemals irgendwas wirklich vorgefallen wäre, das kann man jetzt nicht sagen. Und dann, wie gesagt, ging das immer mit diesen Interviews so weiter und vor allen Dingen eben auch mit den jährlichen Treffen. Wir haben dann eben wirklich ab 1992 gesagt, so ein Fanclub, der bundesweit Mitglieder hat, muss ja auch mal die Gelegenheit bieten, dass die Mitglieder sich untereinander auch kennenlernen können. Und dafür haben wir das dann auch eben mit diesen Treffen organisiert und eben auch immer dann beibehalten. Bis 1994 waren wir dafür dann immer in München und ab da dann auch bei diversen unterschiedlichsten Vereinen. Und 1999 im April 1999 waren wir mit unserer Jahresveranstaltung bei Bayer Leverkusen. Mhm. Und dort hat im Rahmen einer Talkrunde der Herr Vossen, der damals Vorsitzender des Vereins war und sich so insgesamt sehr stark für Ehrenamt und diesen ganzen Bereich so rund um den Profifußball gekümmert hat. Und der war mit der Idee sozusagen an uns herangetreten, also an uns als Fanclub und als Gruppe blinder und sehbehinderter Stadionbesucher, ob man nicht für blinde Besucher ein spezielles Angebot schaffen sollte, wo das Spiel irgendwie reportiert wird. Die hatten damals im Rahmen von einem Europapokalspiel in England sowas Ähnliches gesehen. Also zu der Zeit gab es in England komplette 90-minütige Live-Radioreportagen und bei Manchester United gab es dann auch dieses Angebot, dass Blinde praktisch diese Radioreportage dann im Stadion über Kopfhörer gehört haben. Und die hatten halt Blinde mit Kopfhörern im Stadion gesehen und haben gedacht, Mensch, das ist doch irgendwie, müssten wir doch mal, jetzt haben wir hier gerade Blinde, fragen wir die doch mal.
Aber diese Reportage war eben nicht speziell für die blinden Stadionbesucher, sondern eine normale Radio.
Das war eine Radioreportage in England. Zu dem Zeitpunkt, anders. Ja, und
die war dann auch latenzfrei wahrscheinlich, oder? Also die haben jetzt nicht mit 10-sekündiger Versetzung erst die Radioreportage bekommen, sondern...
Nee, das ging über UKW, glaube ich. Da hat sich auch noch keiner über Rechte und so irgendwie Gedanken gemacht.
Okay.
1999. Und dann eben diese Idee und haben gesagt, ja, könnte man ja mal probieren. Und dann haben wir uns ein knappes halbes Jahr später dann in Leverkusen zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir machen? Wie können wir es machen? Zu dem Zeitpunkt gab es, ich sage im Nachhinein jetzt wirklich, zum Glück in Deutschland keine 90-minütige Reportage, kommerziell, sodass wir nichts übernehmen konnten, sodass wir damals dann wirklich eine spezielle Reportage für Blinde und Sehbehinderte ins Leben rufen mussten.
Aber hat sich das jetzt mittlerweile geändert? Ich hab mir ein Fußballspiel noch nie normal im Radio angehört, aber ist es nicht so, dass Fußballspiele oft im Radio übertragen werden, auch über die vollen 90 Minuten?
Also das ist jetzt ein Thema, ein ganz, ganz anderes Thema, was jetzt 20 Jahre später, also es ist ganz anders. Da muss ich was dann anders erzählen. Das kann ich jetzt nicht, das vermische ich dann alles.
Müssen wir auch nicht drauf eingehen.
Das vermischen wir jetzt alles dann, das ist gerade nicht so günstig. Nein, und wir hatten damals eben keine Möglichkeit und haben dann überlegt, wie können wir es technisch machen? Wie können wir es vom Ticketing her machen? Gibt es irgendwelche sicherheitsrelevanten Fragen? Also wir hatten dann eine relativ große Runde dann zusammen. Also Nina und ich waren halt als Vorsitzende des Fanclubs da, eben als Interessenvertreter und diverse Vereinsvertreter. Und da haben wir uns dann praktisch für eine Lösung und für ein Konzept entschieden, das im Grunde genommen heute noch die Grundlage für die inzwischen mittlerweile circa 50 entsprechenden Projekte in Deutschland ist. Und zwar einen speziell definierten Bereich im Stadion. Wir sind damals, glaube ich, erstmal von 10 Plätzen ausgegangen. Haben uns damals für eine verkabelte Lösung entschieden. Also sprich, in Leverkusen ist es eine oberste Reihe in dem Block, also dahinter ist eine Wand. Und da wurde dann eine Leiste mit so Kopfhörerbuchsen verlegt. Und da schließt man dann Kopfhörer an, also entweder bringt man selber einen mit oder man kriegt dort einen, das kann man machen, wie man möchte. Und dann haben sie praktisch eine Art Mischpult und damals erstmal ein, dann ganz schnell aber auch zwei ehrenamtliche Reporter.
Zwei, damit die sich abwechseln
können. Genau.
Ja,
genau. Ganz am Anfang hat es einer gemacht und dann war eben auch schon die Überlegung, ja, wen lassen wir denn das reportieren? Und da haben wir uns dann dafür entschieden, nicht auf irgendwie... ich sag jetzt mal pensionierte Fernseh- oder Radioreporter oder sowas zurückzugreifen, sondern lieber das mit Leuten, mit aktiven Leuten, sag ich mal, aus dem Fußball zu machen. Also angefangen haben wir da tatsächlich dann mit mit Jugendtrainern zum Beispiel, weil wir gesagt haben, ein Jugendtrainer muss täglich den Spielern Fußball erklären. Der muss das dann, wenn er ein bisschen Lust dazu hat, ja auch Blinden erklären können. Mhm. Das war so der Gedanke eigentlich. Also der erste Reporter war tatsächlich zu dem Zeitpunkt damals Jugendtrainer. Ja, und dann haben wir eben gesagt, einen festen Bereich erstmal definiert, weil wir da eben das verkabelt haben. Dann haben wir überlegt, welche Voraussetzungen sollte dann auch der Bereich erfüllen. Also wo macht man es im Stadion am besten hin? Also möglichst kurze Wege. Zum Eingangsbereich, möglichst kurze Wege auch zu Toiletten, zu den Catering-Ständen, damit eben man nicht unnötig lange unterwegs ist, denn man ist ja einfach als Blinder auch mit einer Begleitperson einfach insgesamt ein bisschen länger unterwegs als ein Sehender. Und deshalb sind kurze Wege natürlich dann auch gut.
Ich habe vor zwei, drei Wochen erst eine Führung durchs Westfalenstadion gemacht in Dortmund oder Signal Iduna Park, müsste ich sagen. Und da wurde während der Führung auch darauf hingewiesen, dass es diesen Block gibt. Mhm. Und ich meine, er befindet sich vor der, ich glaube, das ist dann die Osttribüne, also an der Längsseite des Feldes,
ja.
Direkt unten am Spielfeldrand.
Ja, in der Ecke zu Süd hin. Block 5 ist das, glaube ich.
Ah, okay.
Also es ist an der Südostecke sozusagen ziemlich weit unten.
Okay. Also man muss auch keine Treppen oder so hochklettern, dann ist tatsächlich ungefähr auf Höhe des Spielfeldes. Ja. Da ist dann, glaube ich, daneben, also hin zur Nordtribüne, ist, glaube ich, auch der Block für die Rollstuhlfahrer.
Das ist alles da ungefähr. Ja. Es gibt jetzt inzwischen da auch ganz, ganz unterschiedliche Platzierungen der Plätze, aber so grundsätzlich sind die Standards, die wir damals so festgelegt haben, weitestgehend übernommen worden, auch in späteren, auch in Broschüren von der DFL und also von der Deutschen Fußballliga. Also das war eigentlich wirklich wegweisend, was wir da damals überlegt haben. Mhm. Und dann wurde im Oktober 1999 dann das erste Spiel in Deutschland für Blinde im Stadion live reportiert. Bayer Leverkusen gegen SSV Ulm. Und das war dann, ja, wie gesagt, der erste Versuch so in die Richtung. Und da wir eben praktisch ein bisschen ja auch durch Zufall eigentlich dann mit diesem Thema konfrontiert worden sind, ist das dann auch eins unserer Hauptthemen für die nächsten Jahre eigentlich dann auch geblieben. Also wir haben natürlich weiterhin unsere Clubzeitung gemacht, wir haben auch weiterhin Interviews geführt, was auch gut und wichtig war, weil wir dadurch eben auch viele Personen auch kennengelernt haben, was auch wichtig war, um eben diese Idee auch weiter zu verbreiten. Aber eine ganz wichtige Säule unserer Arbeit wurde dann eben tatsächlich auch die Arbeit mit diesen speziellen Plätzen. Hm. Also da hat uns zum Glück auch Bayer Leverkusen, in erster Linie der Herr Vossen, auch sehr, sehr stark unterstützt, weil der eben wirklich von dieser Idee überzeugt war und das auch an andere Vereine weitergetragen hat.
Sodass, ich glaube, die nächsten Vereine, ich glaube, war Schalke dann der zweite Verein?
Schalke war ganz früh, Wolfsburg war dann ziemlich früh, die bauten nämlich da zu dem Zeitpunkt auch ein neues Stadion. Die haben das dann auch gleich mit in die Überlegungen einbezogen. Ich weiß gar nicht, wer dann so kam. Das ist auch schwierig zu sagen. Also so 2003, 2004 kamen dann sehr, sehr viele dazu. Das hängt dann auch ganz stark damit zusammen, dass wir dann ja 2006 die WM hier in Deutschland hatten. Und ja, 2002, 2003 gingen ja so langsam dann auch die Planungen für die WM los. Da hatten wir noch sehr, sehr wenig entsprechende Angebote.
Aber haben Sie als Verein oder andere Leute, die da involviert waren, haben die dann die Gunst der Stunde genutzt oder war es eher das OK der WM, das auf Sie zugekommen ist? Oder
nee, also
wie
wir,
läuft das?
Nee, wir sind dann auch in Zusammenarbeit mit der Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft, also das ist ein Zusammenschluss der Behinderten-Fanclubs, also fast jeder Verein hat ja einen Rollstuhlfahrer-Fanclub, inzwischen einen Gehörlosen-Fanclub. Blinden-Fanclubs gibt es nur sehr, sehr wenig. Mhm. mit, sonst sind noch die, die Behinderten-Fanbeauftragten praktisch, also über ihre Vereine da Mitglied. Also das ist so, ein, so eine Gesamtinteressenvertretung für behinderte Fußballfans. Die Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft. Und die hatten dann auch im Hinblick auf die Planung der WM auch schon mal beim Organisationskomitee darauf hingewiesen, dass man ja auch jetzt Plätze für Blinde und Sehbehinderte mit einplanen sollte. Ja, und dann ging das für uns, dann sind wir auch ans Organisationskomitee selber herangetreten und haben dann in diversen Besprechungen und so dann da auch mit den entsprechenden Stellen, also das ging dann eher so um Stellen, wie das gehörte dann letztendlich zum Volunteersprogramm. Da haben wir sehr viele Gespräche geführt und vor allen Dingen ging es dann eben ja auch darum, wir waren da ja schon bei 2003, die 12 WM-Stadien möglichst alle dann auch schon bis dahin mit einem entsprechenden Angebot auszustatten. Und da hatten wir so in den Jahren 2004 und 2005 wirklich sehr, sehr viel mit zu tun, weil es zu dem Zeitpunkt auch noch keine Schulungen für die Reporter gab. Es gab eigentlich noch nichts, es gab noch keine Informationsbroschüren, es gab gar nichts. Also zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir dann wirklich von Stadion zu Stadion gefahren sind und dort vor Ort dann geguckt haben, gemeinsam, wo könnten die Plätze hin, wer könnte da reportieren, wie könnte man das alles organisieren und dann eben auch hingefahren sind und dann im Spielbetrieb oder auch vorher bei Tests dann auch entsprechend die Reporter geschult haben. Also da haben wir sehr, sehr viele Fußballspiele besucht, die uns dann von der Spielpaarung hier auch nicht weiter interessierten, aber wo wir eben wirklich dann uns um diese Dinge gekümmert haben.
Und treffen Sie denn bei den Vereinen oder den Stadionbetreibern da in der Regel auf offene Ohren? Freuen die sich über sowas, dass sie soziales Engagement zeigen können oder treffen sie eher auf Unverständnis, warum das denn überhaupt nötig ist?
Das ist sehr unterschiedlich. Also anfangs war es ja auch noch sehr, sehr unbekannt und da war es auch eher Unverständnis und nach dem Motto, was soll das denn jetzt auch noch? Wir haben doch schon Plätze für Rollstuhlfahrer, reicht das denn nicht?
Ja.
Oft brauchte man aber auch einfach Glück, so an irgendwie Personen zu geraten, die dann auch sagten, ach ja Mensch, das könnten wir und sollten wir doch eigentlich machen. Im Hinblick auf die WM war es dann schon irgendwo so, dass da natürlich dann auch so ein gewisser Druck da war. Die mussten es nicht so richtig, also es, ich sag mal, die ganzen Vorgaben für die Stadien waren zu dem Zeitpunkt ja schon längst geschrieben und längst gemacht.
Ja.
Es konnte ja keiner mehr den Stadion Betreibern oder auch bei den Stadionumbauten und Neubauten konnte ja schon gar keiner mehr da irgendwas vorschreiben in die Richtung. Aber es war dann schon so, dass es eben seitens des OK dann auch hieß, wir wollen das anbieten und dafür mussten wir dann natürlich eben auch überall dann irgendwie was haben. Und da wurde es dann in den meisten Stadien dann auch in der Saison 2004, 2005 dann auch umgesetzt, in den meisten WM-Stadien. Teilweise war es kompliziert, teilweise wollte man auch nicht. Und da kam dann auch schon mal einmal in München im Zusammenhang mit dem Bau der Allianz Arena zu der Situation, dass man eben seitens des Betreibers nicht. Also nein, stimmt, nein. Wir haben mit dem Stadionbetreiber, ist ja eine eigene Gesellschaft. Das gehört ja zwar dem FC Bayern, das Stadion, aber das ist ja eine eigene Betreibergesellschaft. Und mit denen haben wir während der Bauphase da auch schon häufig zusammengesessen. Das war sehr interessant. Also das Stadion haben wir wirklich auch entstehen sehen, inklusive Baustelle und so. Aber da war es dann auch klar. Da war man dann inzwischen, ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. In Leverkusen hatten wir ja noch verkabelte Technik, aber auch heute noch. Hat auch Vorteile. Ein paar Stadien haben das. Aber überwiegend machen wir es jetzt über Funk. Über so eine UKW-Funkanlage. Das sind eigentlich diese sogenannten Personenführungsanlagen, die auch bei Stadtführungen oder in Museen oder bei Werksführungen oder sowas ausgegeben werden. Das sind ja diese akkubetriebenen Empfänger, die man sich irgendwie um Hals hängt oder irgendwo an die Klamotten klemmt und dann schließt man da einen Kopfhörer an und derjenige, der einem was zu erzählen hat, hat ein Mikro und einen Sender und darüber übertragen wir das dann.
Funktioniert das nur auf kurze Distanz?
Ja.
Also ist es dann immer noch notwendig, dass man einen bestimmten Block oder zumindest einen bestimmten Bereich hat für die Leute, die diese Empfänger nutzen? Oder wäre es technisch gesehen auch ohne weiteres möglich, sich sonst wo ins Stadion zu setzen mit so einem Empfänger?
Das ist eigentlich dann auch schon wieder noch ein wesentlich neueres Thema. Hm. So erstmal so die Grundausstattung der Anlage funktioniert im Spielbetrieb eigentlich wirklich zuverlässig, nur so über ein, zwei Blöcke.
Ja.
Man kann durch zusätzliche Antennen und eine stärkere Senderleistung, kann man es auch im ganzen Stadion machen. Es gibt ein paar Stadien, wo das funktionieren soll. Also ich glaube, Berlin soll funktionieren, Schalke funktioniert, München funktioniert. Ja, ich glaube, das sind sie eigentlich auch. Also das geht theoretisch, hat aber auch wieder Nachteile. Also zu diesem Thema definierter Bereich oder überall im Stadion kann ich da sonst auch noch mal was gesondert gleich nochmal sagen.
Gut, aber Status quo ist jetzt, dass es einen gesonderten Bereich gibt. Ich glaube, was sind das so, 5 bis 30 Plätze?
Ja, da kann man sagen, genau. In Bochum sind es 5, in Köln sind es 30. Also, das sind jetzt so die Extrembeispiele.
Es liegt
meistens dazwischen.
Das ist exklusive der Begleitperson, ne? Weil ein Blinder oder Sehbehinderter in der Regel noch mit einer sehenden Begleitperson kommt.
Die kommen dazu. Also, die Plätze für die Begleitperson kommen dazu. Das war natürlich auch gleich von Anfang an, auch bei dem ersten Projekt in Leverkusen natürlich auch schon gleich Thema, dass wir natürlich zu jedem Platz auch einen Begleiterplatz brauchen. Klar, haben wir damals natürlich auch schon über die Preisgestaltung gesprochen. Und es ist in den allermeisten Fällen so, dass man da auch sich an die Regelung der Rollstuhlfahrer auch anpasst. Also Begleitperson ist kostenlos und der Blinde oder Sehbehinderte zahlt einen ermäßigten Preis. Meistens ungefähr das Gleiche oder das Gleiche wie die Rollstuhlfahrer.
Also für die Leute, die das nicht kennen, auf einem Schwerbehindertenausweis gibt es verschiedene Merkzeichen oder Kennzeichen, ich weiß nicht, wie sie genannt werden.
Merkzeichen.
Und es gibt das Merkzeichen B. Und wenn man das hat, dann steht da, glaube ich, noch, die Notwendigkeit einer ständigen Begleitung ist nachgewiesen. Und wenn man das hat, darf man zum Beispiel in Zügen eine Begleitperson kostenlos mitnehmen. Also man zahlt die eigene Fahrkarte und die der Begleitperson nicht. Und in vielen Museen oder eben auch in Stadien ist es dann ähnlich. Also so auch in diesem Fall.
Ja, so ist es in diesem Fall. Aber es ist eben tatsächlich so, also es hieß mal, die Notwendigkeit ist nachgewiesen. Inzwischen heißt es, man hat das Recht, eine Begleitperson mitzunehmen.
Ah.
Und es ist eben so, klar, so alles, was öffentlich ist, also jetzt hier Bahn und öffentlicher Nahverkehr und sowas, da ist es auf jeden Fall frei. Im privatwirtschaftlichen Bereich, sage ich jetzt mal, da gehören eben Stadien und Museen und so dazu, da ist es eine freiwillige Leistung, also die müssen nicht Begleitpersonen kostenlos mit reinlassen, wird im Allgemeinen aber gemacht.
Ich glaube, im Flugverkehr, also bei den Fluglinien ist komplett unbekannt, meines Wissens. Ne?
Ja.
Also habe ich noch nie von gehört, dass man im Flugzeug eine Begleitperson kostenlos mitnehmen kann.
Zumindest ganz früher ging es bei bestimmten innerdeutschen Tarifen, bei der Lufthansa mal. Hm. Aber ich glaube, das ist nicht mehr.
Ja.
Aber ansonsten Bahn, ja, aber es ist eben, man muss jedes Mal im Grunde fragen. Also bei Bahn und so ist es klar, aber bei allem anderen muss man sich jedes Mal eigentlich erkundigen.
Ja.
Aber das ist eben dann da auch so. Und und wir haben dann wir waren ja bei der WM-Vorbereitung. Ja, und da ist es uns dann, wie gesagt, zum Glück gelungen, da haben wir auch uns sehr drüber gefreut, dass wir dann eben tatsächlich zur WM 2006 für alle 64 Spiele ein Sonderkontingent von 10 Blindenkarten plus 10 Begleiterkarten dann auch hatten, also wirklich vom Eröffnungsspiel bis zum Finale und auch in allen Stadien eben eine Reportage hatten und eben tatsächlich auch wirklich ein Sonderkartenkontingent. Das war relativ schwierig, nicht dieses Kontingent zu bekommen jetzt und also dass das Organisationskomitee davon zu überzeugen, dass wir ein Sonderkontingent brauchen, weil es sonst ja keinen Sinn macht, weil es ja bestimmte Plätze eben sein müssen, damit wir da dann auch den Empfang haben. Aber die Schwierigkeit war dann, wie bringen wir die Leute und die Karten zusammen?
Ja. Normalerweise muss man die schon recht früh bestellen, ne?
Ja.
Zumindest in der Bundesliga.
Ja, nee, das ist ja noch wieder, nein, WM ist ja ein ganz anderes Thema. Also große Turniere sind ja ganz, ganz anders wieder.
Also es ging darum, die Leute, die potenziellen Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass es das Angebot gibt.
Ja, ne, die Werbung, das war das eine. Das war nicht so schwierig, weil wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon ganz viele Stadien hatten, wo eben auch regelmäßig Leute hingingen. Das konnte man ja auch dann über die Reporter so verbreiten und eben über, zu dem Zeitpunkt war ja auch Internet schon, über Mailinglisten und so. Nein, das war auch nicht das Schwierige. Es war nur so, dass die Ticketvergabe normalerweise ja bei solchen Turnieren ja so geht, dass man sich dass es bestimmte Verkaufsphasen gibt, wo sich alle Interessierten um Tickets sozusagen erstmal bewerben können. Da gibt man dann nur an, welche Kategorie an Tickets man haben möchte. Und dann werden die Tickets verlost.
Ja.
Das machte ja für diese Blindtickets so jetzt erstmal keinen Sinn. Zum einen waren diese Bestellmöglichkeiten nicht barrierefrei, gar nichts. Und es ging so über ein Losverfahren ja auch nicht. Jetzt konnten wir wollten die gerne, wie wir es bei den Vereinen auch gerne haben, über eine Telefonnummer verkaufen lassen. Also die Leute sich bewerben lassen. Es ging auch darum, man konnte sich auch erst nur um die Tickets bewerben. Aber wir brauchten eine spezielle Hotline, die aber nur, möglichst nur von Leuten genutzt wurde, die eben Anspruch auf diese Sondertickets hatten.
Sie mussten Missbrauch vermeiden, dass nicht sonst wer da alles anruft.
Genau, sonst hätten dann nämlich alle angerufen. Das wäre zum Kummerkasten geworden. Und jeder, der irgendwie Probleme mit seinen WM-Tickets hat, hätte da angerufen. Das hieß also, wir mussten jetzt gucken, wie können wir diese Nummer so verbreiten, dass eben nur oder möglichst nur die Leute, die dann auch kannten, die auch Anspruch auf diese Tickets hatten. Das war etwas kompliziert. Es hat geklappt, aber da hatte man uns dann auch lange gesagt, nee, das geht nicht und deswegen geht das nicht mit Telefon und so. Hat dann letztendlich aber gut geklappt. Es gab dann da auch eine Phase, irgendwie 4 Wochen oder sowas. Ich glaube, das war dann so Januar, Februar, also ein halbes Jahr ungefähr vor der WM. Da konnte man dann da anrufen, konnte sich um Tickets für bestimmte Spiele bewerben und das wurde dann gesammelt und dann wurden die Tickets verteilt oder verlost, also je nachdem, wie die Nachfrage nach einzelnen Spielen war. Man hat dann versucht, das so zu machen, dass zumindest jeder für ein Spiel überhaupt auch Karten kriegte. Also alle, die sich beworben haben, haben auch zumindest ein Spiel sehen können.
Gut, die Karten, die dann nicht an diese Bewerber gegangen sind bei der WM, die sind dann wieder zurückgeflossen ins normale Kontingent und wurden wieder vergeben oder wurden die alle aufgebraucht?
Die sind alle aufgebraucht worden. Also es waren ja dann insgesamt 640 Kartenpaare. Die sind komplett auch damals schon von Blinden und Sehbehinderten in Anspruch genommen worden. In der Liga hat sich das dann, oder in den Ligen, wie es ja inzwischen ist, also wir haben ja jetzt dann nach 2006 dann da auch eine sehr, sehr schnelle Weiterentwicklung gehabt. Also das ist auch wirklich immer mehr Stadien eingerichtet haben und immer mehr Vereine. Also es ist jetzt so, dass die erste Liga komplett ausgestattet ist. Die zweite Liga eigentlich auch komplett, wobei es bei zwei Vereinen so ist, dass sie keine eigene Blindreportage haben, sondern dass sie ein Internetradio haben, was man dann über einen Empfänger dann auch, über so einen Funkempfänger dann auch im Stadion mit hören kann. Das ist bei dem einen Anbieter ist das Internetradio wirklich gut, bei dem anderen ist das nicht gut.
Also ich kenne diese Netradios nicht alle, ich kenne das BVB, das ist durchaus amüsant.
Richtig, aber nicht informativ. Mal,
man kann dem Spiel da nicht folgen.
Richtig, also. Genau. Und gut, ich kann die Vereine auch beim Namen nennen. Also ich war jetzt gerade kürzlich beim ersten FC Heidenheim, die es eben auch als Internetradio eigentlich haben, die aber wirklich eine gute Reportage machen, die sich wirklich am Spiel orientiert und die informiert und nicht unterhält. Bei Jahn Regensburg im November war es schon allein ein technisches Problem und da konnte man mit dem Angebot nicht viel anfangen. Muss man jetzt mal klar so sagen. Das kann aber auch mal bei reinen Blindenreportagen sein, dass wir einfach sagen, oh nee, Leute, bisschen mehr Qualität wäre schon ganz gut.
Ich habe, wir müssen vielleicht eben mal darauf hinweisen, auf der Webseite ihres Fanclubs, des Fanclub Seehunde, gibt es eine Liste aller deutschen Fußballvereine, die eine Blindenreportage anbieten. Also wer sich dafür interessiert, ich verlinke die Webseite, kann jeder nachschauen, wo es dieses Angebot gibt. Und neben erster und zweiter Bundesliga gibt es da ja auch einige Vereine, zum Beispiel Rot-Weiß Essen ist dabei, ich glaube, was Kickers Offenbach oder so, auch einige aus den Ligen noch darunter.
Ja, also aus der dritten Liga sind es schon recht viele und vereinzelt dann eben tatsächlich auch schon aus den Regionalligen. Das sind dann meistens so Vereine, wo es eben wirklich eine Person gibt, die sich da speziell für engagiert. Entweder weil der oder diejenige ein, zwei Blinde kennt, die das gerne nutzen würden, oder weil... Ach, meistens, weil es irgendeine Beziehung so zu dem Thema gibt. Ja. Also so kommen wir insgesamt eben dann tatsächlich schon inzwischen auf, ich weiß gar nicht, wie viele es wirklich genau sind, so um die 50.
Das heißt, das sind dann so die Vereine, die auf Sie zugekommen sind?
Nee, teilweise oder? Auch nicht. Gerade jetzt so in den letzten 10 Jahren haben die Vereine das auch viel, ich sag jetzt mal, untereinander abgeguckt.
Ja.
Das hat leider teilweise auch dazu geführt, dass eben auch natürlich Fehler, die sich so irgendwie eingeschlichen haben, mit übernommen worden sind. Aber eben, dass man, also ein Fehler ist zum Beispiel, dass man nicht vernünftig im Spielbetrieb ausprobiert hat, ob da, wo man die Plätze anbieten möchte, auch die Funkübertragung vernünftig funktioniert. Denn das ist in einem Stadion nicht so ganz einfach mit dieser, es ist ja auch eine UKW-Frequenz, über die wir da übertragen, also nicht eine UKW-Frequenz in dem normalen Bereich hier zwischen 88 und 100, 107 oder sowas, also außerhalb, aber es ist eine UKW-Frequenz und die ist ja schon auch recht störungsanfällig, weil natürlich auch viel anderer Funkverkehr unterwegs ist, viele Leute mit Handys irgendwas machen und dadurch ist das ganze System schon ziemlich fragil und man muss da schon wirklich gucken, denn es ist nichts blöder, als dass man im Stadion sitzt und dauernd irgendwelche Lücken hat und dann mal wieder 10 Sekunden nichts hört oder auch selbst 5 Sekunden können bei einem spannenden Spiel schon zu viel sein.
Ja.
Aber der Vorteil bei dieser Sache ist eben nach wie vor und deshalb haben wir es auch überwiegend, jetzt komme ich nochmal auf diese ganzen technischen Sachen zu sprechen, überwiegend noch über eine UKW-Frequenz, weil wir da keine Zeitverzögerung haben. Das ist wirklich 1:1, auch wenn jetzt die Reporter auf der gegenüberliegenden Seite im Stadion sitzen, wenn man jetzt ein Stadion hat, wo man eben zusätzliche Verstärker für das Sendesignal hat, aber man hat eben keine Zeitverzögerung und eine Zeitverzögerung geht eben bei so einer Live-Reportage im Stadion gar nicht.
Und bei digitalen Lösungen hätte man zwangsläufig immer die Verzögerung?
Ja, es gab von Sennheiser einen Versuch, das ohne Zeitverzögerung umzusetzen. Da war hier der Wolf Schmidt, der Blindenreporter vom FC St. Pauli, auch ganz stark mit, ja, ich will nicht sagen involviert, aber der hat das auch viel mit ausprobiert und so. Das hat eigentlich gut funktioniert, die haben es aber nicht weiterentwickelt, weil es dann eben doch irgendwie zu aufwendig ist. Und wenn wir es so normal jetzt über, womöglich, viele meinen ja, man könnte das auch ja wunderschön über das Internet, über WLAN oder sowas machen und dann kann jeder mit dem Smartphone die Blindenreportage hören. Ja, wenn das funktionieren würde, wäre das natürlich klasse.
Ja.
Zum einen ist das erste Problem die Zeitverzögerung, die würde man vielleicht irgendwann ja in den Griff kriegen. Dann müsste man aber noch erstmal ein stabiles, wirklich funktionierendes zuverlässiges WLAN-Netz haben im Stadion, also eine WLAN-Netzabdeckung.
Für potenziell tausende
Ja, beziehungsweise für alle ja letztendlich dann irgendwie. Oder man müsste noch wieder ein eigenes WLAN nur dafür haben. Alles machbar. Könnte sein, dass man es vielleicht bis 2024 im Hinblick auf die Europameisterschaft vielleicht irgendwie umsetzt und umsetzen will. Aber momentan ist das alles nicht so richtig die Lösung. Also wir haben momentan tatsächlich entweder noch die ganz alte Technik verkabelt und Kopfhörerbuchse, Anschluss, fertig. Haben wir, glaube ich, in 3-4 Stadien in Deutschland.
Aber was ist denn der gravierende Nachteil bei der verkabelten Lösung?
Dass es unflexibel ist. Also man kann natürlich da, wenn jetzt, man hat vielleicht 15 Plätze verkabelt und es kommen doch mal irgendwie mehr Leute oder man müsste aus irgendwelchen Gründen doch mal woanders hin, ist man absolut platzgebunden.
Ja.
Und man kann eben Begleitpersonen und Nutzer nicht nebeneinander setzen, weil man dann eine sehr lange Reihe verkabeln müsste.
Ach so, ist das üblicherweise so, dass man zwei Reihen hat, in der hinteren sitzen die Leute, die an die Buchse müssen sozusagen, ja, mit den Kopfhörern, und in der Reihe davor jeweils die Begleiter?
Ja, so ist es zum Beispiel in Leverkusen, in Wolfsburg glaube ich auch. Ja, also da ist es auch, haben sie auf jeden Fall auch verkabelt. In Hannover haben sie auch verkabelt. Haben sie früher Funk gemacht, hat nie richtig funktioniert, haben sie vor ein paar Jahren verkabelt. Weil man in dem Stadion irgendwie nicht vernünftig ein Funksignal übertragen kann. Wissen wir auch nicht, woran es liegt. Geht nicht, geht nur über Kabel. Und man muss eben bei dem Verkabeln natürlich sehr aufpassen, dass man das wirklich so macht, dass man da nicht irgendwelche Stolperfallen oder sowas dann plötzlich hat. Deswegen geht eine oberste Reihe natürlich gut, oder man muss es eben richtig unter den Sitzen an diesen Betonstufen direkt verankern. Aber man ist mit diesen Funkempfängern, wie gesagt, flexibler. Man kann sich kreuz und quer hinsetzen. Man kann eben auch, wenn man dann doch mal mehr braucht, theoretisch einfach auch Empfänger dazu leihen. Das ist der Vorteil, aber es ist eben ein bisschen störanfälliger.
Ja.
Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, wie gesagt, dass man eben das ja über eine normale UKW-Frequenz, also eine UKW-Radiofrequenz, versucht auch ein Verein. Das ist aber auch schwierig. Das hat den Vorteil, dass man es natürlich mit jedem herkömmlichen kleinen UKW-Empfänger dann auch empfangen kann und nicht diese speziellen Geräte braucht. Aber da muss man sehr aufpassen, das ist rechtliche Grauzone, weil es da um die Vermarktungsrechte geht. Das darf dann eigentlich nur im Stadion empfangbar sein, also muss man mit einer sehr schwachen Sendeleistung das Ganze dann übertragen, weil eben außerhalb des Stadions das dann eben nicht vertragskonform ist. Also das ist auch schwierig.
Auch ein Problem, was man bei der verkabelten Lösung nicht hat.
Nö, und also mit diesen Personenführungsanlagen auch nicht, weil die Reichweite so gering ist, dass man da nicht aus dem Stadion mit rauskommt. Da passiert auch nichts.
Gut, aber wenn ich das richtig verstehe, die zwei wichtigsten Dinge sind zum einen, dass es keine Unterbrechungen in der Übertragung gibt, und das andere ist die Latenzfreiheit.
Ja.
Ne, und ob man dann ein Kabel hat oder nicht,
das ist egal.
Vielleicht eher Details.
Richtig.
Ne?
Wichtig ist, dass es eben wirklich zuverlässig mit der Übertragung funktioniert. Und dann ist eben auch noch die Frage, was nimmt man für Kopfhörer? Da gab es speziell am Anfang auch viele verschiedene Überlegungen. Es gibt Vereine, die haben es auch nach wie vor, die haben diese großen Studio-Kopfhörer. Klar, da hört man natürlich toll die Reportage, man hört aber nicht, was um einen rum los ist, man kann sich nicht mit seinem Nachbarn unterhalten, man kriegt die Stadion-Atmo nur über den Kopfhörer, mögen wir gar nicht. Wir haben damals, als wir das erste Projekt in Leverkusen konzipiert haben, gesagt, wir brauchen Kopfhörer, bei denen man eben einerseits die Reportage hört, also vernünftig auch hört, und man muss das teilweise auch relativ laut machen, also müssen das schon einigermaßen gute Kopfhörer sein, sonst hört man nur noch dröhnen. Aber es soll eben auch so sein, dass man alles, was um einen rum los ist, noch mit gut mitkriegt und dass man eben sich mit seinem Nachbarn unterhalten kann und so weiter. Und dafür.
Und das ist ja auch wichtig, ne? Das ist doch, das ist für Blinde und Sehbehinderte ein wesentlicher Grund, warum sie sich das Spiel nicht im Fernsehen anschauen, sondern ins Stadion gehen. Das ist einfach die ganze Atmosphäre, wegen der ja die anderen Zuschauer auch alle da sind.
Genau.
Das macht einen riesen Unterschied. Also bei mir war es, ich gehe nicht allzu oft zu Fußballspielen, hin und wieder schon, aber nicht allzu oft. Ich gehe regelmäßig zu Basketballspielen, obwohl ich den Spielen eigentlich nicht so wirklich folgen kann. Aber trotzdem kann ich es nicht so wirklich sein lassen, dahin zu gehen. Also ich habe irgendwann für mich mal beschlossen, eigentlich lass das. Das ist irgendwie, kannst mit deiner Zeit was Besseres anfangen. So, du siehst das Spiel sowieso nicht. Aber dann irgendwie ein paar Wochen später bin ich dann doch wieder in einer Halle zu einem Basketballspiel oder so. Ich war am Freitag noch bei einem. Weil kleiner Exkurs, die Basketballgemeinschaft Dorsten, mein Verein, hat am Freitag gespielt, das Hinspiel im Finale des WBV-Pokals. WBV ist der Westdeutsche Basketballverband. Und gestern haben sie dann das Rückspiel gespielt, haben zwar mit 10 Punkten verloren, aber hatten das Hinspiel hoch genug gewonnen und sind jetzt WBV-Pokalsieger. Gut, wie dem auch sei, am Freitag zum Beispiel bei dem Spiel war ich. Und die Halle war voll und dann ist die Atmosphäre dementsprechend. Mhm. Und das ist im Fußballstadion genauso, auch wenn man das Spiel selber nicht wirklich verfolgen kann. Ne? Es gibt trotzdem einige Gründe, dahin zu gehen.
Richtig, das ist ja eben auch das, viele Sehende sagen ja auch, ja, wieso, ihr könnt euch das ja auch zu Hause im Internet oder im Radio oder so anhören. Aber dann sage ich zu den Leuten auch, ja, wieso, könntest du ja auch, kannst es dir auch im Fernsehen angucken. Aber du gehst ja auch ins Stadion. Ja. Warum? Ja. Ja. Eben wegen der Atmosphäre und eben weil man dabei sein möchte und weil man eben auch den Kontakt zu anderen Leuten ja auch haben möchte. Und dafür muss man eben dann auch so eben entsprechend die Voraussetzungen haben und deshalb eben Kopfhörer, die entweder haben wir teilweise solche nur für ein Ohr, aber nicht die, die man sich nur so übers Ohr hängt, weil die sind meistens zu weit weg vom Ohr und das ist dann ja. Das klappt nicht. Es gibt ja auch die mit so mit einem Bügel, nur mit einer Ohr. Muschel, aber eben auch nur diese flachen, runden Schaumstoffdinger, die so vorm Ohr sind, nicht die, die das Ohr so umschließen. Und auch, ich mag es auch nicht so gerne mit diesen kleinen Headset-Kopfhörern oder so, die man so beim Handy hat, die man so direkt ins Ohr steckt. Das mache ich im Stadion eigentlich auch nicht so gerne. Machen aber auch einige und nehmen den dann einfach.
Funktioniert auch sehr schlecht. Ne? Also ich nutze zum Beispiel bei meinem Telefon, ich habe ein iPhone und Apple ist, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch nutzen, aber Apple ist hinsichtlich der Bedienungshilfen für auch Blinde und Sehbehinderte sehr, sehr gut. Und ich nutze dann die Sprachausgabe.
Ja.
Und wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel am Bahnhof, dann habe ich eben so ein kleines Bluetooth-Headset. Das mache ich eben rein. Das verbindet sich automatisch, wenn ich es einschalte. Dann mache ich die Sprachausgabe an und schaue meine nächste Verbindung nach oder was auch immer ich mache. Und am Bahnhof, wo es ja manchmal recht laut ist, ist dieses kleine Ding, auch wenn ich es auf volle Lautstärke drehe, manchmal echt schwer zu verstehen.
Mhm.
Und im Stadion ist es wahrscheinlich noch... Da ist es wahrscheinlich unmöglich mit so einem Gerät, wie ich da nutze. Also braucht man dann wahrscheinlich schon so ein Überohr-Kopfhörer, der das Ohr einigermaßen abdeckt.
Ja, ja, aber nicht eben, wie gesagt, nicht umschließt, also sondern wirklich nur diese flachen,
die so aufliegen, ne?
Ja, genau, die so vorm Ohr sind. Aber es geht auch mit manchen, die man sich ins Ohr steckt. Das kommt dann so ein bisschen drauf an. Auch die gibt es ja auch in unterschiedlichen Qualitäten. Aber das probiert auch jeder so ein bisschen für sich aus. Also es gibt in den Stadien Kopfhörer, man muss die nicht selber mitbringen, aber manche haben so ihren eigenen, den sie halt gerne nehmen. Und da das ja ganz normale Standard-Klinkenstecker sind, kann man ja da auch flexibel sein und machen, was man da dann so gerne möchte.
Was mir gerade noch eingefallen ist zu der Zeitverzögerung bei der Übertragung. Es gibt ja, wenn man sich ein Fußballspiel ganz regulär im Fernsehen anschaut, üblicherweise bei den Öffentlich-Rechtlichen, da ist es dann oft so, vielleicht in erster Linie bei Länderspielen, dass es so einen zweiten Audiokanal gibt mit einer Tonspur für Blinde und Sehbehinderte.
Ja, die Audiodeskription,
da, genau, da hat man dann auch zwei Reporter, die das meines Erachtens auch recht gut machen. Die wechseln sich immer im 5-Minuten-Takt ab. Also einer redet für 5 Minuten und ich glaube, das Übergabesignal ist dann immer sowas wie, es sind 30 Minuten gespielt, das steht 1:1, dann weiß der andere, oh, er hat gesagt 30 Minuten, jetzt bin ich dran.
Nee.
Oder so.
Also man hat manchmal den Eindruck, dass das so ist, das soll aber so eigentlich nicht sein.
Ach so.
Das müssen auch nicht immer 5 Minuten sein, normalerweise geben die sich ein Zeichen. Es ist mir mit dieser Ansage der gespielten Minuten, nimmt das überhand. Und ARD und ZDF machen das, also nur die Öffentlich-Rechtlichen, ja. Also wenn RTL jetzt Spiele überträgt, die machen es nicht. Sky macht es auch nicht. Beim ZDF sind das zwei Reporter, die auch außer Stadion Blindenreportage kommen. Der Martin Feie reportiert auch noch regelmäßig in Dortmund und in Bochum. Und der Johannes Kerner, der Österreicher dabei bei den beiden, der macht auch einiges an Länderspielen und so, wenn in Österreich Audiodeskription angeboten wird. Also die kommen tatsächlich eben nicht irgendwie vom Fernsehen oder vom Rundfunk, sondern die kommen aus der Blindenreportage, also aus dem Stadion direkt.
Okay.
Bei der ARD ist es anders, da sind es, obwohl, nee, da ist inzwischen auch jemand schon dabei, glaube ich. Ja, aber da sind es sonst auch viel Leute, die irgendwo aus dem Medienbereich kommen, aber keine, ich sag jetzt mal, erfahrenen Fernseh- oder Radioleute, die jetzt schon so ein eingefahrenes Schema im Kopf haben. Und hinzu kommt auch, dass die auch speziell auf diese Aufgabe hin auch geschult sind. Ja, Schulung ist gerade auch ein Thema. Es findet seit inzwischen 12 Jahren auch einmal im Jahr eine Wochenendschulung statt. Das wird von der Deutschen Fußballliga veranstaltet. Und da können eben die Vereine ihre Blindenreporter hinschicken. Und da wird dann eben ein Wochenende über Blindenreportage diskutiert. Also es wird auch viel so Netzwerkarbeit und sowas gemacht. Klar, die Leute tauschen sich untereinander ganz viel aus, aber es gibt da eben auch ganz viel Workshops zu verschiedenen Themenbereichen rund um die Reportage. Mhm. Also da wird zum Beispiel, gibt es immer einen Workshop zum Thema Standardsituationen. Da bereiten dann die Workshopleiter bestimmte Spielszenen vor, also aus mitgeschnittenen Fernsehbildern. Und dann können eben einzelne Reporter dann anhand der Fernsehbilder, das geht nicht ganz so gut wie im Stadion, aber es geht, dann diese Szenen reportieren und dann kann eben der Workshop praktisch drüber diskutieren und auch sind immer eine ganze Reihe Nutzer auch mit dabei, also pro Workshop immer so 1 bis 2 Blinde und Sehbehinderte auch, und dass man dann eben wirklich auch gemeinsam diskutieren kann, was könnte man an der Beschreibung des Eckballs oder des Freistoßes zum Beispiel noch anders machen und besser machen. Oder es gab dann auch mal einen Workshop so zum Thema richtiges Sprechen, also so Atemtechniken und sowas hatten wir schon. Und es gibt dann immer eigentlich auch was zum Thema Regelkunde. Also da kommt dann einmal einer von den Schiedsrichter-Ausbildern. Und das ist immer mal eine gute Sache. Das findet, wie gesagt, einmal im Jahr statt. Und da ist auch immer eine große, regelmäßige Beteiligung.
Und die Leute, die daran teilnehmen, also die Reporter, sind das alles Freiwillige? Machen die das in ihrer Freizeit oder sind die meistens bei den Vereinen angestellt oder wie läuft das?
Das sind überwiegend Leute, die das ehrenamtlich machen. Ganz, ganz wenige kriegen vielleicht irgendwie eine Aufwandsentschädigung. Also die meisten, die kriegen von den Vereinen jetzt nicht direkt Geld, sondern die können dann nach dem Spiel noch irgendwo da noch was essen und kriegen eben halt, kriegen einen Parkplatz und kriegen eher solche Sachen und kriegen vielleicht dann auch mal die ein oder andere Vereinsjacke oder solche Sachen eben, was so gebraucht wird, damit sie eben auch zu erkennen sind als da ehrenamtlich tätige Leute. Und auch an den Wochenenden und so, das machen die dann komplett in ihrer Freizeit.
Okay. Ich hatte gerade die eine Sache nicht ganz zu Ende gebracht. Ich war auf die Fernsehreporter, also auf den zweiten Audiokanal für Blinde und Sehbehinderte gekommen, nochmal wegen der Zeitverzögerung.
Ach ja.
Da ist mir das mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob da die Reportage schien manchmal so ein bisschen zeitversetzt zu sein zum Bild und möglicherweise auch absichtlich. Also ich hatte das Gefühl, dass die Audioreportage so ein bisschen verspätet ausgeliefert wird, um den Reportern mehr Zeit zu geben, um das zu beschreiben, was auf dem Spielfeld passiert oder so. Aber es führte manchmal zu der Situation, dass es zum Beispiel gibt es eine Torchance und im Bild sieht man noch gar nicht, dass der Schuss am Tor vorbeigeht und die Situation beendet ist. Aber man hört schon den Reporter seufzen, ja, oder irgendwie kommentieren, sodass ich weiß, oh, aus der Chance wird nichts und dann eine Sekunde später sehe ich erst, dass tatsächlich nichts draus geworden ist. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, das ist mir nur mal so aufgefallen.
Nee, also das höre ich jetzt auch wirklich zum ersten Mal. Das hat sonst auch noch keiner festgestellt und ich kenne auch einige Sehende, die das schon mal parallel laufen lassen. Also das, denke ich mal, ist Zufall gewesen. Das soll eigentlich wirklich absolut zeitgleich sein.
Okay.
Also man hat es ja manchmal, wenn man auf verschiedenen Programmen Spiele guckt. Also der Nachbar guckt auf Sky und dann wird es aber auch noch von einer, keine Ahnung, von ARD übertragen, gibt's ja manchmal. Und der Nächste hört's im Internet und der Vierte im Radio. Da sind ja dann schon deutliche, sehr deutliche Verzögerungen.
Ja, auf jeden
Fall. Da hört man dann ja oft schon die Leute Tor schreien und bei einem selber ist der Ball noch in der Mittellinie.
Ja, genau.
Und das sind eben diese Verzögerungen, die man natürlich im Stadion überhaupt nicht gebrauchen kann. Da ist eine Sekunde schon zu viel. Wenn die Leute um einen rum jubeln und man selber ist noch am Strafraum, ist das irgendwie schlecht.
Ja, ja.
Das geht halt nicht. Da ist das besonders wichtig. Das fällt so im Fernsehen ja auch letztendlich gar nicht auf.
Okay, ich wollte jetzt aber auch nicht zurückspringen. Wir waren bei diesen Workshops für die Reporter. In ihrem Buch haben sie geschrieben, dass auch eine Lehrveranstaltung an einer Hochschule, ich glaube für angehende Journalisten, eingerichtet wurde zu dem ganzen Thema.
Ja.
Hatte das damit zu tun mit den Workshops oder ist das dann eine komplett separate Geschichte?
Nee, das ist wieder eine andere Geschichte. Hier in Hamburg am Institut für Sportjournalistik hat es also so 2002, 2003 schon mal ein Seminar zu dem Thema gegeben. Das hat der Bruder Jürgen Trede damals gemacht und der beschäftigt sich seitdem, das sind ja nun inzwischen schon über 15 Jahre, auch mit dem Thema, auch also Thema Blindenreportage, auch auf wissenschaftlicher Basis und der schult zum Beispiel auch die Reporter für die Audiodeskription bei der ARD und der hat eben dieses Seminar hier damals veranstaltet als erstes und aus diesem Seminar und auch aus Folgeseminaren gehen dann immer die Reporter hier beim HSV hervor, also die dort die Blindenreportage machen. Es gab inzwischen dann auch mal zumindestens so Thementage oder auch so jetzt nicht Seminare wirklich über ein ganzes Semester, sondern nur ein paar wenige Einheiten. Gab es auch schon mal was an der Deutschen Sporthochschule in Köln zum Beispiel. Also dieses Thema wird schon auch eben im Zusammenhang mit Sportjournalistik auch immer mal wieder bearbeitet. So, aber ja, ich sag mal so, wenn ich mir jetzt mal so überlege, die Gruppe der Reporter, die jetzt im Moment so in den Stadien tätig ist, wie die sich zusammensetzt. Also da haben wir eine ganze Reihe an Studenten, also teilweise eben wirklich Leute, die im weitesten Sinne aus dem Journalismusbereich kommen, teilweise aber auch andere Richtung mit Sport, also es gibt ja auch da diese ganzen Sachen Marketing und all sowas, also ja, schon relativ viele Studenten, aber eben auch wirklich, es sind jetzt gerade zwei Reporter so mehr oder weniger, sag ich mal, in Rente gegangen, die sind auch wirklich schon ganz lange in Rente, die hatten auch was ganz anderes gemacht, der eine war Lehrer und der andere, weiß ich gar nicht genau, war der auch Lehrer, also auf jeden Fall, wie gesagt, völlig andere Dinge, die in Köln zum Beispiel reportieren, da weiß ich es jetzt gerade mal, das sind drei Leute. Der eine ist Arzt, der andere ist, ich glaube, Versicherungsvertreter oder irgendwie sowas. Also die machen wirklich ganz, ganz andere Dinge, sind aber auch über diese Tätigkeit hinaus teilweise beim Verein, bei bei Jugendspielen und sowas noch mit im Einsatz, machen da Stadionsprecher und solche Dinge. Also die sind schon da auch in die Arbeit involviert. Teilweise sind das Leute, die, also in Frankfurt zum Beispiel, die eigentlich sonst auch Fanradio machen, die aber jetzt nicht Fanradio als Live-Übertragung machen, sondern die machen, glaube ich, in der Woche da noch irgendwelche Sendungen. Und die sind dann aber auch zur Blindenreportage im Stadion. Aber die wird nicht ins Internet gestellt, sondern das ist dann eben tatsächlich speziell die Blindenreportage. Aber das sind eben die Jungs und Mädels, die dann sonst dann dort das Fanradio machen. Zum Beispiel. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was das so für Leute sind, die sich dafür gefunden haben. Aber also zum allergrößten Teil sind es wirklich engagierte, fußballinteressierte Leute, die da auch teilweise sehr viel Zeit rein investieren.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn noch die Workshops dazukommen. Also ich hatte, ja, also ich wusste schon um dieses Angebot für Blinde und Sehbehinderte, habe mich da aber nie näher mit auseinandergesetzt. Und jetzt erst durch das Lesen ihres Buches und der Beschäftigung damit wurde mir erst klar, was da so alles hintersteckt. Die Lehrveranstaltungen, die Sie angesprochen haben, die Workshops für die Reporter etc. Das ist ja meistens so, dass einem nicht so ganz klar ist, was für eine Arbeit dahinter steckt, wenn man sich noch nicht mit den Dingen eingängig mal auseinandergesetzt hat. Ne? Also viele Dinge erscheinen ja immer wesentlich einfacher, als sie dann tatsächlich sind. Und hier war es im Grunde genommen auch so. Also wie muss ich mir das am Spieltag dann im Stadion vorstellen? Die Reporter sitzen ja dann wahrscheinlich nicht zwangsläufig mit in dem Block, wo die Hörenden sitzen, sondern sitzen die dann irgendwo bei der Presse, bei den anderen Reportern, dass sie einen guten Überblick haben? Oder wie funktioniert das?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wir bevorzugen die Variante, dass sie bei den Nutzern sitzen. Das haben wir damals so konzipiert und eigentlich finden wir es auch nach wie vor am besten. Bei den Reportern ist es eher so, dass viele sagen, sie möchten tatsächlich, wie sie eben schon sagen, lieber auf der Pressetribüne sitzen, weil sie da an Informationen kommen, weil sie da vielleicht bei strittigen Szenen nochmal auf den Monitor gucken können, weil sie den besseren Überblick haben und so weiter. Ja, das stimmt sicher. Die Reporter haben natürlich auch den Anspruch an sich, es möglichst korrekt und möglichst perfekt zu machen. Aber wir sagen, wenn wir da auf unseren Plätzen sitzen, wo die im Stadion nun auch immer sind, und man von dort aus vielleicht eine Szene nicht so richtig sehen konnte, dann konnten andere Zuschauer, die um uns rum sitzen, die ja auch nicht sehen. Ja. Also muss unser Reporter die auch nicht sehen. Also,
ja, stimmt.
So ist unsere Philosophie eigentlich, dass wir sagen, die sehen, was sie sehen. Und wenn es dann eben mal irgendwie nicht so perfekt ist, dann ist es so. Dann sollen sie es sagen, konnte ich jetzt nicht erkennen. Zu weit weg oder ja. War jemand davor oder wie auch immer. Wir finden es einfach besser, wenn die Reporter bei den Nutzern sitzen, weil man in den direkten Austausch dann auch treten kann. Hm. Man spricht vor dem Spiel, weil man dann meistens auch von den Reportern die Technik ausgehändigt kriegt. Man spricht nach dem Spiel nochmal. Man kann direkt ein Feedback geben. Wenn einem irgendwas auffällt, kann man sagen, oh Mensch, kannst das nicht nächstes Mal vielleicht ein bisschen anders machen oder hast super gemacht oder dass man einfach nochmal übers Spiel spricht. Es ist persönlicher.
Mhm. Das heißt, da entsteht wahrscheinlich dann so eine kleine Gemeinschaft oder die meisten sind doch vermutlich dann Dauerkartenbesitzer oder wie läuft das?
Unterschiedlich. Also es gibt Vereine, die machen sich diese ganze Angelegenheit sehr einfach, die verkaufen ihre gesamten Karten als Dauerkarten und dann haben sie damit nichts zu tun.
Ja.
Das ist natürlich unschön, weil dann teilweise es sogar problematisch ist für Gästefans, wenigstens die eigentlich zustehenden 10% der Tickets zu kriegen oder eben auch für Leute, die nur zu einzelnen Spielen mal hinwollen. Weil es kann ja auch nicht jeder immer. Es hat nicht jeder immer eine Begleitperson zum Beispiel.
Ja.
Also ich finde das äußerst unfair, die Tickets nur als Dauerkarten zu verkaufen. Bei vielen Vereinen ist es so, dass es vielleicht so die Hälfte der Tickets sind, die als Dauerkarten verkauft sind. Klar, kennt man sich dann und man kennt die Reporter und die Reporter kennen die Nutzer und so. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut. Nicht gut wird das, wenn das so eine eingeschworene Gemeinschaft irgendwie wird und die sich dann auf so einen eigenen Stil der Reportage verständigen. Wenn man dann mal als Auswärtiger, sei es jetzt als Fan der Heimmannschaft oder vielleicht sogar als Gästefan dahin kommt, da schlackert man manchmal mit den Ohren. Also da möchte man manchmal dann die Reportage lieber nicht gehört haben.
Was entwickeln die dann Spitznamen für Spieler, die sonst keiner kennt? Oder
zum Beispiel, ja, das wäre aber noch ein relativ kleines Übel.
Okay.
Schlimmer sind einfach solche Sachen, dass die Reportage dann häufig extrem parteiisch ist.
Ja.
Und das ist einfach was nicht geht. Also das ist auch gab immer wieder Thema auch bei der Schulung. Die Reportage muss objektiv sein. Der Reporter darf natürlich Fan der Heimmannschaft sein, soll er auch gerne, macht die ganze Sache lebendiger. Aber trotzdem muss er so reportieren, dass sich auch ein Gastfan wohlfühlt und vor allen Dingen auch, dass alle Zuhörer korrekt übers Spiel informiert sind. Es kann nicht sein, dass dann nur die Tore oder die Szenen der Heimmannschaft beschrieben werden und wenn der Gast irgendwas macht, dann, ach so, ja, haben gerade ein Tor geschossen, sag ich jetzt mal so ähnlich. Sowas habe ich neulich gerade im Internet mal gehört.
Ja, ja.
Sowas ist einfach nicht oder sollte nicht Inhalt einer Blindreportage sein. Es geht ja darum, dass die Reporter uns das Spiel so beschreiben, wie es tatsächlich auch ist. Also wir sagen immer, die haben eine Art Dolmetscherfunktion. Die übersetzen nicht in eine Fremdsprache, sondern die übersetzen Bilder in Sprache. Und die sollen das beschreiben, was sie sehen. Natürlich ist da auch ein bisschen Wertung und so mit drin. Ist, wie gesagt, auch in Ordnung. Aber es muss auf jeden Fall fair bleiben. Es soll objektiv sein, aber es darf eben auch natürlich gefärbt sein von der Heimmannschaft. Aber eben nicht gefärbt sein in dem Sinne, dass alles, was die eigene Mannschaft macht, gut ist und alle Fouls vom Gegner sind gleich platzverweiswürdig, sondern es muss schon korrekt sein. Aber natürlich darf der Reporter sich über ein Tor freuen, der eigenen Mannschaft, und aber er muss eben trotzdem das Tor des Gegners genauso beschreiben. Und diese Grundsätze, die werden halt bei so eingeschworenen Gemeinschaften dann auch gerne mal so ein bisschen vergessen, sag ich einfach mal. Das ist nicht so gut. Aber
ja, verstehe ich. Aber ich hatte gar nicht so wirklich in Erwägung gezogen, dass da auch Auswärtsfans bei sein würden. Ich weiß nicht, ist eigentlich selbstverständlich, aber ich war irgendwie davon ausgegangen, das ist sowieso ein recht kleines Kontingent. Das wird wahrscheinlich von Vereinsmitgliedern oder zumindest von Heimfans alles aufgebraucht. Aber ja, gut, das ja, sind natürlich dann andere Umstände, wenn man als Reporter nicht nur zu Fans der Heimmannschaft spricht.
Ja, stimmt. Also es ist ja so, dass eigentlich eben dem Gastverein immer 10% des Kartenkontingents zustehen und eigentlich eben auch in allen Bereichen. Also sowohl bei den normalen Tickets, als auch bei den Tickets für Rollstuhlfahrer, als auch bei den Tickets für Blinde.
Ach so.
Und es ist dann allerdings so, dass es nicht so sehr viele gibt, die auswärts fahren.
Ja gut, das sind dann maximal 3, ne? Also wenn es in Köln maximal 30 Plätze sind, sind es 3 auswärts.
Ja, es ist dann aber auch manchmal möglich bei Projekten, die nicht so ausgelastet sind, dass man als Gastfan vielleicht auch mal sich beim Gastgeber ein Ticket besorgt. Also ja, wie auch immer. Also jetzt in der zweiten Liga haben wir zum Beispiel jetzt auch ganz, ganz viele Auswärtsspiele besucht, also Nina und ich. Und ja, wir machen es in der Bundesliga auch. Aber jetzt in der zweiten ist es zum Beispiel so, dass da die Nachfrage nach den Tickets insgesamt bei den meisten Vereinen relativ niedrig ist, so dass man da auch dann relativ leicht an Tickets kommen kann. In der ersten Liga ist es schwierig. Da sind die tatsächlich wirklich sehr gut ausgelastet, bis auf wenige Ausnahmen. So dass man da oft dann auch wirklich große Schwierigkeiten hat und nur über das Gästekartenkontingent da überhaupt an Tickets dann auch drankommen kann. Aber wie gesagt, in der zweiten Liga ist das ein bisschen anders. Aber es gibt nur relativ wenig Blinde, die mit ihren Vereinen auswärts fahren.
Ja, gut, das heißt, für diejenigen, die das gerne mal ausprobieren würden, also gerne Karten kaufen würden, für welches Spiel auch immer, gehen am besten über die Webseite des Vereins Fanclub Seehunde.
Genau.
Und da sind alle Vereine verlinkt und man kommt dann wahrscheinlich direkt zu den Zuständigen bei den Vereinen.
Nee, oder? Wir haben auf Links verzichtet. Wir haben bei uns dann stehen, wie man die Karten bestellt. Weil die Internetseiten der Vereine sind alle mehr oder weniger nicht barrierefrei. Also ein Online-Bestellen der Tickets so, funktioniert eigentlich nicht. Bei den meisten Vereinen kann man entweder auch noch anrufen und dort Tickets bestellen oder man kann auch häufig dann eine E-Mail hinschicken mit der Kopie des schwerbehinderten Ausweises als Anlage. Oder man, wenn man nicht weiß, kann man sonst zum Beispiel auch immer gut über die Seite, es ist dann gar nicht über unsere Seite, sondern über die Seite www.barrierefrei-ins-stadion.de sich dort über die Liste der Vereine jeweils die Behindertenfanbeauftragten raussuchen und zu denen Kontakt aufnehmen und nochmal fragen, wie läuft das bei euch eigentlich so und wo kriegt man denn bei euch die Kopfhörer? Und das ist auch oft ganz sinnvoll, nochmal Kontakt zu denen aufzunehmen. Aber bezüglich der Tickets und der Ticketbestellung stehen die Informationen auch auf unserer Seite.
Oh, sehr gut. Also verlinke ich alles, auch barrierefreiinstadion.de.
Ja, ist auch gut. Ist auch eine gute Seite.
Packe ich alles in die Sendungsnotizen, meine ich. Also da muss sich das keiner merken, sondern es wird alles dokumentiert.
Sehr gut.
Gut, das heißt, gut, zu den über die Auswahl der Blöcke in den Stadien hatten wir schon so ein bisschen gesprochen. Sie hatten gesagt, Wolfsburg hatte sich damals mit Leverkusen in Verbindung gesetzt, als die ihr Stadion neu gebaut haben. Es wäre wahrscheinlich fair zu sagen, dass diese Blöcke tendenziell welche sind mit einer Sicht aufs Spielfeld, die von Normalsehenden nicht als die allerbeste Sicht bezeichnet werden würde, aber ist in dem Fall ja auch gar nicht so gravierend, oder? Weil, also für mich persönlich wäre ein Sitzen auf Höhe des Spielfeldes eher ungünstig. Ich würde lieber wahrscheinlich ein bisschen höher sitzen, um ein bisschen mehr Überblick zu haben.
Ja, also, aber ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also klar, es gibt auch immer mal wieder so diese Idee, ach, wir können den Blinden dann ja auch sichtbehinderte Plätze geben, wo man eben halt das Spielfeld nicht sieht. Das ist natürlich.
Ja, wenn das Dach nicht tragend ist und man nicht selbst tragend ist, sondern man irgendwie so eine Säule, so einen Träger hat oder so.
Aber
oder,
das ist ne? halt, das geht halt eigentlich nicht. Oder es geht auch nur uneigentlich nicht. Zum einen haben wir ja auch eben durchaus Leute, die noch einen Sehrest haben und die Reportage als Unterstützung nutzen. Zum anderen brauchen wir auch eine Begleitperson und eine Begleitperson zu finden, der man dann aber sagen muss, naja, aber vom Spiel siehst du dann aber nur die Hälfte.
Ja.
Auch schwierig, auch wenn die Begleitperson nichts bezahlt, aber trotzdem möchte die dann ja auch, wenn sie dann mitkommt, da ja auch was von sehen.
Ja.
Und dann noch eben, wenn wir den Idealfall haben möchten und dann eigentlich möglichst auch die Reporter noch da mitsitzen sollen, dann brauchen wir nur wirklich eine freie Sicht aufs Spielfeld.
Ach ja, stimmt.
Selbst wenn die woanders sitzen. Also es müssen natürlich nicht die besten Plätze sein, aber es sollte zumindest eine freie Sicht aufs Spielfeld durchaus gegeben sein.
Ja.
Also es sind in den heutigen, in den modernen Stadien ja meistens gar nicht mehr so viele Plätze, wo man jetzt so ganz schlecht sieht. Also ja, es gibt immer noch mal so ein paar Ausnahmen, aber das sind dann meistens so Notlösungen, sag ich jetzt mal. Wo sind die Plätze? Also im Idealfall relativ nah zum Bereich der Heimfans, also der Fankurve oder Fangraden des Heimvereins, einfach wegen der Atmosphäre. Das ist auch in vielen Stadien so, das hatten wir auch damals auch so konzipiert, dass das eigentlich so sein sollte. In Leverkusen ist es nicht, obwohl wir es eigentlich gut gefunden hätten, aber das hat da halt nicht funktioniert. In den meisten Stadien ist es aber so.
Wäre das nicht vielleicht von Vorteil, wenn man nicht da sitzt, sondern in der Ecke des Stadions, wo es ein bisschen leiser ist, einfach um die Reportage besser zu verstehen? Nee. Oder geht das so oder so?
Das geht. Das braucht man nicht. Also man würde wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, wenn man jetzt sich mitten in Stehblock stellt. Dann da ist es zu laut. Aber alles, was so auf der also an den Längsseiten in der Stadien ist, da ist es machbar. Also man möchte ja die Atmosphäre auch hören. Und wenn man jetzt praktisch am anderen Ende sozusagen sitzt, also wenn man jetzt in, nur mal als Beispiel, weil sie jetzt das Stadion in Dortmund vielleicht ein bisschen vor Augen haben.
Ja.
Wenn man da jetzt ganz zur Nordseite hin die Plätze hätte, würde man sich das ganze Spiel über eher mit dem Support der Gästefans rumschlagen müssen, weil speziell gerade in Dortmund zum Beispiel großes Stadion, große Kapazität an Tickets für die Gäste.
Ja.
Es fahren viele hin, meistens ja mehrere tausend, und die sind dann, wenn man zum Nord hinsitzt, mindestens genauso laut wie der Süden. Dann hat man als Heimfan da auch nichts mehr von.
Ja, stimmt.
Also das will man nicht. Man möchte möglichst eher von der Tendenz her näher zu den Heimfans sitzen. Das ist schon so. Man sollte allerdings nicht zu sehr wirklich in den Heimbereich auch verlegen, eben wegen der Möglichkeit, dass auch mal Gästefans da sind. Die sollten da zumindest gefahrlos auch sitzen können.
Ja. Ist das denn, also ich war jetzt Freitag bei dem Basketballspiel, wo ich war, habe ich mich dann, also die Halle war voll und auf der Tribüne hätte ich sowieso keinen Platz mehr gekriegt. Also da gibt's dann nur eine Tribüne, die ist an der Längsseite und auch mit ein bisschen Abstand zum Spielfeld. Da hätte ich keinen Platz mehr gekriegt und ich habe mich dann an Stehtische gestellt, die hinter dem einen Korb standen. Und das ist für mich eigentlich besser, weil dann bekomme ich zumindest von der einen Hälfte des Spiels ein bisschen was mit. Wenn ich auf der Tribüne sitze, sitze ich zwar an der Längsseite, habe einen guten Überblick, aber sehe eigentlich von allem nicht so wirklich was, sozusagen. Und wenn ich mich hinterm Korb befinde, kann ich zumindest die eine Hälfte des Spiels, also immer wenn auf diesem Korb gespielt wird, ein bisschen was mitverfolgen und habe dann gedacht, ja, eigentlich müsste ich das immer so machen. Aber die Blöcke in den Fußballstadien befinden sich eher an der Längsseite des Spielfelds, oder? Oder sind die auch manchmal hinter den Toren?
Können auch mal hinterm Tor sein. Also Leverkusen ist immer hinterm Tor gewesen. Jetzt waren wir in der zweiten Liga in Ingolstadt, fällt mir jetzt gerade ein, ist hinterm Tor. Ist aber eher selten. Also manchmal, Wolfsburg ist so mehr so an der Eckfahne etwa. Das ist, fällt mir jetzt gerade so ganz spontan ein, das ist relativ häufig. Ach, München ist auch hinterm Tor. Hier Hamburg zum Beispiel finde ich äußerst ungünstig. Ist zwar so Höhe Strafraum, aber ganz oben, auf dem obersten Rang, also auf dem C-Rang. Es ist so weit weg, sowohl für Leute, die noch ein bisschen was sehen, ist es weit weg, als auch akustisch ist es irgendwo. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in dem Stadion sitze, ich sitze irgendwie überm Stadion und irgendwie außen vor. Also es ist akustisch nicht das Gefühl, man ist wirklich dabei.
Ja, manchmal ist es komisch. Also ich war mal auf Schalke, war ich mal direkt unterm Dach, und ich glaube im Volkspark, also hier in Hamburg, war ich auch mal unterm Dach. Manchmal ist das akustisch günstig, weil man dann irgendwie, ne, weil es da in der Ecke dann ziemlich laut wird, und manchmal irgendwie nicht. Also ich empfinde das immer ganz anders. Ist scheinbar sehr vom Stadion abhängig.
Ist es definitiv. Also ich für meinen Teil sitze lieber relativ weit unten, und das ist auch häufig. Also die Plätze sind häufig weit unten. Das kommt oft auch daher, eben weil wir ja mal gesagt haben, möglichst kurze Wege, dass man jetzt nicht bis in die 30. Reihe noch dann ganz hoch muss. Und es hängt oft auch damit zusammen, dass die Sehbehindertenplätze manchmal auch in der Nähe der Rollstuhlfahrerplätze sind. Und die hat man ja auch meistens relativ weit unten. Ja, nicht mehr ganz unten wie früher, also in den alten Stadien, als die noch da im Innenraum hinter der Außenlinie standen. Aber trotzdem eben wegen der Zugänglichkeit sind sie ja doch schon meistens relativ weit unten.
Ja.
Und oft sind eben die Plätze auch so da unten. Also in Köln sitzen wir Reihe 2, da sitzen wir nun sehr nah dran. Es ist, in Dortmund sitzt man auch ganz weit unten. Auch auf Schalke sitzt man auch hinterm Tor, fällt mir gerade ein. Da sitzt man auch in der Kurve.
Haben Sie das damals mitgekriegt, als die Europameisterschaft in Portugal gespielt wurde? Da wurden ja einige Stadien neu gebaut. Und die Architekten haben bei dem einen Stadion wohl einen Fehler gemacht. Und während des Bauprozesses haben sie dann irgendwann festgestellt, dass man von ein paar Plätzen aus gar nicht sieht, weil die Sicht versperrt wurde durch die Anzeigetafel. Und dann war die Idee, wir verschenken die Karten für diese Plätze an den wahrscheinlich portugiesischen Blinden- und Sehbehindertenverein. Ja. Und ich meine, da haben sich Leute dann drüber empört und dann wurde da irgendwie nichts draus. Ich persönlich hätte die trotzdem genommen, glaube ich, also für umsonst. Für umsonst wäre ich da hingegangen. Aber ist natürlich ein bisschen merkwürdig, ins Stadion zu gehen und hinter der Leinwand zu sitzen.
Ja, also ich würde es, wie gesagt, ich habe nun auch noch einen Sehrest, ich würde es nicht machen. Und es ist, wie gesagt, man findet auch keinen, der mit hingeht. Und ich find's irgendwo ein Stück weit diskriminierend. Also irgendwo, zumal man ja auch sonst immer so herkömmlich meint, blind ist blind. Aber es sind ja wirklich unter den Blinden noch so viele, die zumindest noch irgendwie eine Wahrnehmung haben. Ja. Und ich find's auch... Weiß ich nicht. Nee, ich finde es auch
also gut. Ich glaube, ich wäre nur zum Trollen hingegangen. Vielleicht hätte ich eine Fahne mitgenommen, aber dann von der falschen Mannschaft und so und hätte nur so über die Anzeigetafel immer mit der Fahne gewedelt und naja gut, also nicht wirklich, aber ich fand die Geschichte eigentlich ganz lustig. Ich für umsonst hätte ich die Karte genommen.
Ja, ich habe davon gehört damals, das gab es mal.
Ist das denn, also auch die Idee stammt ursprünglich aus Manchester oder England, hatten Sie ja gesagt, mit den blinden Reportern. Wissen Sie, ob es in anderen Stadien Europas oder anderen Ligen sowas gibt, wie im deutschen Fußball?
Also so flächendeckend mit einer speziell auf die Bedürfnisse an abgestimmten Reportage nicht.
Okay.
Also es hat ja dann nach 2006 ja auch immer von der UEFA und von der FIFA so die Vorgabe gegeben, dass es auch weiter irgendwie ein Angebot für Blinde und Sehbehinderte geben soll. 2008 bei der EM in Österreich und in der Schweiz hat das auch noch richtig funktioniert. Da wurden auch noch wirklich Reporter ausgebildet. Da gab es noch Kartenkontingente, die man auch vernünftig bestellen konnte und eine brauchbare Technik und so. Da war das noch okay. Mhm. Aber ab 2010 wurde das zwar wohl irgendwie pro forma noch angeboten, aber ich habe nie rausgefunden, wo und wie und in welcher Sprache. Und Kartenkontingente gab es sowieso nicht. Und wenn, dann hätte man irgendwie wohl über irgendeinen Empfänger, der dann vielleicht überall funktioniert, in irgendeiner Sprache, ich weiß nicht, ich glaube nicht mal wirklich überall in Englisch, da irgendwas hören können. Also nee, doll ist das nicht. Ich denke, dass wir es zur Europameisterschaft 2024, die dann ja wieder in Deutschland ist, dass wir es da dann ganz sicher wieder vernünftig haben werden. Mhm. Gut, mit dem Kartenkontingent muss man sehen. Wenn man es bis dahin dann wieder überall im Stadion haben kann und so, dann muss man das natürlich noch wieder neu verhandeln. Mhm. Aber zumindest wird es ein Angebot. Und ich vermute mal, wahrscheinlich auch dann, also in Deutsch und Englisch oder wie auch immer geben. Das muss man dann nochmal sehen.
Ja, alle Landessprachen anzubieten, ist natürlich schwierig. Also wenn man jetzt ein Spiel hat, wo, weiß ich nicht, Spanien gegen Polen spielt, bietet man dann Deutsch, Polnisch, Spanisch und Englisch an? Nee. Geht ja nicht.
Ist das kriegt man nicht hin. Das ist dann einfach auch wirklich zu viel. Ja. Also ich weiß halt eben, wie gesagt, dass es in einzelnen Ländern so punktuell Angebote gibt. Also in Österreich gibt es immer mal was. In Belgien habe ich mal gehört, soll es was geben. In England weiß ich nicht, wie im Moment der Stand ist, aber ich glaube, dass die es auch relativ flächendeckend anbieten. Ich glaube aber auch nach wie vor nicht mit einer Spezialreportage, sondern mit einer kommerziellen Reportage. Mhm. Also die sind da auch sehr weit, also die haben das damals nicht wieder komplett abgeschafft sozusagen, aber die haben da nicht so viel in Sachen Spezialreportage unternommen, weil wir es ja hier in Deutschland damals eben machen mussten, weil wir gar nichts anderes hatten und dadurch war das Schöne eben, dass es eben anfangs tatsächlich dann ein spezielles Angebot und speziell geschulte Reporter waren und es gibt auch wirklich nur so diese ganz vereinzelten Ideen, dass man sagt, ach wieso, wir haben da doch was, dann können wir das ja auch nehmen. Ja. Dann schon eher umgekehrt, zum Beispiel Bielefeld oder St. Pauli, als Beispiele, die machen es so, die stellen ihre Spezialreportage, also ihre Blindenreportage ins Internet. und ich umgekehrt. Die nehmen nicht die Internetreportage für die Blinden, sondern die Blindenreportage fürs Internet.
Nur zum Livestream oder auch dann später noch zum zeitsouveränen Nachhören?
Oh, das weiß ich nicht. Ob das irgendwo archiviert ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber als Livestream gibt es das auf jeden Fall bei den beiden Vereinen. Und die haben auch beide wirklich eine sehr gute Reportage.
Interessant. Ja, muss ich mir mal angucken. Also wenn ich die finde, wovon ich mal ausgehe, werde ich die auch nochmal verlinken. Da kann ja dann jeder mal rein. Also ich nehme mal an, das ist frei zugänglich, haben sie gesagt, ne? Oder braucht man Mitglied des Vereins sein?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist zugänglich.
Okay. Na, ich schaue mal, vielleicht finde ich ja was.
Ja, weil ich meistens eben selber im Stadion bin, weiß ich diese Sachen meistens nur vom Hörensagen.
Ja. Ja, gut, ich schaue es mir mal an. Uns läuft so ein bisschen die Zeit weg, aber ich habe zumindest zwei Sachen auf der Liste, die ich nochmal ansprechen wollte. Punkt Nummer eins. Ich weiß nicht, welches Jahr es war, es ist schon, glaube ich, ein bisschen her. Für ihre Arbeit wurde Ihnen und Nina Schweppe das Bundesverdienstkreuz am Bande, heißt es dann, glaube ich, verliehen.
Ja.
Glückwunsch dazu.
Danke.
wohlverdient, möchte ich behaupten. Und im Buch beschreiben Sie, dass die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes noch scheinbar nicht genug war. Im Kontext des Ganzen durften Sie dann nochmal den originalen WM-Pokal anfassen. Stimmt das?
Mhm.
Erinnere ich mich.
Ja.
Warum?
Ja, also das Bundesverdienstkreuz haben wir im Umfeld der WM 2006 bekommen. Und zwar hatte uns da jemand vorgeschlagen, eben weil wir uns dafür eingesetzt hatten, dass das eben da zum ersten Mal wirklich im Rahmen eines internationalen Turniers dann auch flächendeckend und für alle zugänglich angeboten wurde, als Ergebnis sozusagen ja auch der langjährigen Vorarbeit sozusagen. Und das war eine ganz tolle Sache. Da haben wir in Berlin im Rahmen einer so einer Verleihungszeremonie vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler das persönlich bekommen.
Im Schloss Bellevue.
Ja, genau. Hm. Also es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis.
Horst Köhler hat auch das Vorwort, ist es, glaube ich, zu ihrem Buch geschrieben.
Ja, ja? Mhm, ist richtig.
Okay. Und das Nachwort, wenn man das so sagt, ist von Christoph Daum.
Ja.
Glaube ich. Das ist nämlich der andere Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte. Im Rahmen ihrer ganzen Tätigkeit hatten sie mit nicht nur mit diversen Funktionären und Verantwortlichen bei den Vereinen zu tun, sondern auch mit dem ein oder anderen Trainer.
Ja.
Und das auch schon recht früh, als sie angefangen haben, diese Interviews zu führen. Ich glaube, Sie hatten schon erwähnt, dass eingangs hatten wir gesagt, das erste Interview von Nina Schweppe war mit Christoph Daum und ihr erstes Interview war dann Jupp Heynckes in München. Und ich glaube, dann haben sie im Laufe der Jahre noch andere Leute wie Ewald Lien kennengelernt und hatten mit denen zu tun und die haben sich da scheinbar auch teilweise eingebracht und haben ihr Anliegen unterstützt.
Ja.
Kann man im Buch, glaube ich, ziemlich gut nachlesen. Das ist da alles ganz schön beschrieben. Zum Beispiel Christoph Daum haben sie in Istanbul besucht und Jupp Heynckes in Bilbao war es, ne?
Ja, richtig.
Ja. Gut, da wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, würde ich vorschlagen, verweisen wir hier nochmal aufs Buch. Ich werde auch darauf verlinken. Es gibt auch eine Kindle-Version, was mir und anderen Sehbehinderten natürlich sehr zugute kommt.
Und es gibt es auch aufgelesen eben bei der Westdeutschen Blindenhörbücherei.
Ah, okay.
Das ist natürlich jetzt für mich rein wirtschaftlich gesehen ein schlechter Tipp,
ja.
Weil ich dann natürlich daran nichts mehr diene. Aber trotzdem möchte ich es erwähnen.
Ja.
Aber es gibt es ja, es gibt es als E-Book oder als normales gedrucktes Buch oder dann eben auch, wie gesagt, auch für jeden im Digital auch zugänglich.
Okay, also die Kindle-Version kostet, glaube ich, 6,99 €, also durchaus erschwinglich. Das können sich die Leute ja mal klicken. Gut, dann wie können Leute ihren Verein unterstützen, wenn sie das wollen? Also zum einen die Reporter, die machen es sowieso durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit, aber man kann dem Verein auch spenden, habe ich gesehen.
Man könnte uns natürlich auch spenden, klar. freut sich natürlich jeder Verein, auch drüber, über finanzielle Zuwendungen. Was für uns aber auch immer wieder sehr wichtig ist, wir brauchen ja für die Stadionbesuche Begleitpersonen. Und es gibt doch relativ viele Blinde und Sehbehinderte, die nicht so häufig ins Stadion gehen können, wie sie eigentlich gerne wollten und wie sie vielleicht auch Tickets bekommen würden, weil es ihnen an sehenden Begleitpersonen mangelt.
Ah, ja.
Also wir würden uns auch durchaus über den einen oder anderen oder die eine oder andere freuen, die sagt, ach ja Mensch, zum Fußball gehen finde ich gut, gehe selber sonst vielleicht auch und bin auch schon häufiger mal im Stadion gewesen. Das ist eigentlich immer ganz gut, Leute wenigstens ein bisschen Stadionerfahrung haben. Und ich wäre bereit, einen Blinden oder Sehbehinderten auch eben zu begleiten.
Das heißt, nicht nur im Stadion begleiten, sondern dann schon auf dem Weg ins Stadion wahrscheinlich.
Also meistens trifft man sich dann irgendwie am Bahnhof oder so, fährt gemeinsam hin, guckt gemeinsam das Spiel und fährt dann zu irgendeinem Punkt, dann, also meistens mit dem öffentlichen Nahverkehr, dann wieder zurück. Aber es ist dann eben tatsächlich im Rahmen dieser Begleitung dann natürlich eben auch der Spielbesuch und das Spiel auch gucken. Was noch sonst noch dazugehört, eben klar, den Blinden oder Sehbehinderten begleiten, vielleicht in der Pause mal ein Bier holen oder ein Würstchen holen oder so, aber jetzt nichts wirklich Kompliziertes, Spezielles.
Klar. Wo sollen diese Begleitpersonen sich dann melden? Bei ihrem Verein oder direkt bei den Fußballvereinen?
Nee, bei uns am besten. Okay. Also am besten per E-Mail unter info@fanclub-seehunde.de. Das ist eigentlich am besten. Unser Schatzmeister führt auch eine Liste mit potenziellen Begleitpersonen. Und wenn jemand bei uns aus dem Verein jemanden sucht, dann fragt er bei ihm nach. Also er nimmt auch Kontakt auf zu den Leuten erstmal schon mal, um mal so zu wissen, wo und wie und was. Und er würde dann eben die Kontakte vermitteln.
Sehr gut. Wir haben jetzt 12 Uhr, wir müssen zum Ende kommen. Möchten Sie noch auf irgendwas hinweisen? Abschließend? Oder?
Oh, wir haben jetzt so viel besprochen.
Ich hätte noch Sachen auf meiner Liste, aber ich will natürlich nicht der Grund dafür sein, dass Sie das Topspiel heute Abend verpassen.
Das lasse ich auch nicht mit mir machen.
Gut.
es gäbe natürlich noch diverse Dinge, die mir noch erzählen könnte. Es hat vieles, gerade so auch Geschichten und Anekdoten und so stehen auch in meinem Buch. Über das Thema Blindenreportage haben wir ja jetzt ziemlich ausführlich gesprochen. Ja, vielleicht nutzt der eine oder andere mal die Gelegenheit und besucht auch mal ein Spiel, auch wenn er jetzt vielleicht sonst immer denkt, ach nee, und warum, und kann ich ja zu Hause auch.
Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, um das Angebot am Leben zu erhalten, ist eben auch die Nachfrage nach diesen Tickets notwendig.
Also die Nachfrage ist in der ersten Bundesliga sehr, sehr gut. Da ist es überhaupt keine Frage. Bei manchen Zweitligavereinen ist es wirklich ein Problem. Die haben kaum Nutzer. Und häufig ist es da aber besonders nett und persönlich. Also auch wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich für Fußball und wohne vielleicht in der Nähe von dem Zweitligisten oder sogar Drittligisten. Ja. Ruhig mal hingehen. Also es lohnt sich.
Gut. Ich werde dem Vorschlag folgen. Mal gucken. Ich wohne ja nicht mehr in Kiel, aber Holstein Kiel hätte so ein Angebot.
Ja.
Vielleicht gucke ich mal, wie es bei Rot-Weiß Essen ist oder Bochum oder Duisburg. Mal schauen. Gut, dann möchte ich mich vielmals bedanken. Hat mich sehr gefreut. Und alles Gute für die Zukunft und Ihres Vereins. Und ich hoffe mal, dass das Angebot bleibt bestehen oder wird sogar noch ausgebaut oder verbessert, was auch immer. Was auch immer gerade Ihre akutesten Baustellen sind. Dazu kommen wir jetzt nicht mehr, wie dem auch sei. Also vielen Dank.
Jo, bitteschön. What the word.
Ich höre Karton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre noch Blips und Soulplatten knistern.